Am späten Abend des 1. April 1991 feuert ein Unbekannter 3 Schüsse auf die erste Etage eines Hauses in Düsseldorf-Niederkassel ab. 2 Schüsse treffen Detlef Carsten Rohwedder. Einer streift dessen Frau. Rohwedder ist sofort tot. Die Polizei leitet innerhalb von wenigen Minuten eine Ringfahndung ein.
Hallo, wir sind Hans Onkelbach und Christian Herndorf und ihr hört eine besondere Folge von Kohle, Knast und Kaviar. Das Besondere ist, dass wir nicht in unserem Podcast-Studio der Cast-Crew sind, sondern im Zack und ungefähr 400 Menschen um uns herum sind, die live mit uns diesen Podcast aufnehmen werden. Ansonsten ist alles so, wie man es kennt. Das heißt, wir sprechen über einen Kriminalfall aus Düsseldorf und das Besondere an jeder Folge ist mein Kollege Hans. Denn Hans hat lange als Gerichts- und Polizeireporter gearbeitet. Das heißt, er hat Ermittlungen begleitet, Gerichtsprozesse erlebt und oft eben auch mit Betroffenen, mit Zeugen gesprochen. Und das wird auch heute Abend so sein, wenn wir über den Fall Detlef Rohwedder sprechen. Hans, wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Es sind 3 Schüsse gefallen. Wir versuchen heute auch ein bisschen die Rolle der Ermittler zu übernehmen, das heißt Beweise und Indizien zusammenzutragen und begeben uns erstmal zum Tatort, kurz nach diesen Schüssen. Wie sieht's da aus? Was ist da los?
Also dieser Tatort ist natürlich ein ungewöhnlicher Tatort und das wussten die Polizisten auch schon, als sie dahin kamen. Es gibt für solche Fälle, bei solchen Adressen gibt es bei der Polizei spezielle Ablaufpläne. Das heißt, als der Alarm bei denen aufschlug, wussten die sofort, wer da wohnt, welche Hausnummer das ist, welche Brisanz das hat. Das heißt also, anders als wenn einer von uns die 110 wählt und sagt, vielleicht ist bei mir ein Einbrecher, kommt nicht ein oder 2 Streifenwagen, sondern die kommen gleich mit dem ganzen Aufgebot, weil die halt darauf vorbereitet sein wollen. Also auf alles vorbereitet sein wollen. Das heißt, da liefen auch sofort schwer bewaffnete Polizisten rum mit Maschinenpistolen. Das Ganze wurde ganz schnell abgesperrt. Es war eine riesige, gespenstische Szenerie. Es war ja in der Nacht, dunkel, Blaulicht überall. Also wer das gesehen hat, wird das nie, nie wieder vergessen.
Wo sind die hingefahren? Also wo genau ist unser Tatort?
Wir reden ja über Kaiser Friedriching 71 in Niederkassel. Ich sag mal so, das ist eine ziemlich gute Wohngegend. Und ja, ich höre, hier sind einige im Saal, die kennen das da. Also wenn sie da wohnen, wohnen sie ziemlich gut. Es gibt da eine ganze Reihe von relativ alten, großen Häusern, Villen mit riesigen Grundstücken, altem Baumbestand. Und das Haus, über das wir hier reden, gehörte damals dem Hösch-Konzern. Direkt nebenan eine riesige Villa, wirklich direkt nebenan und gehörte immer noch Thyssen. Ein paar Häuser weiter steht ein Riesenhaus, das gehört Henkel, gehört es heute noch. Da hat mal Kurt Biedenkopf gewohnt übrigens, auch immer streng bewacht. Und da gibt's noch so ein paar Namen, die möchte ich hier lieber nicht nennen, weil die hören das nicht so gerne.
Kommen wir zu unserem Opfer. Wir haben es gerade schon gehört, Detlef Carsten Rohwedder ist da erschossen worden. Was ist das für ein Mann, was war sein Lebenslauf?
Detlef Carsten Rohwedder ist geboren in Thüringen. Ist relativ früh, also in der Kindheit sind die Eltern in den Westen gezogen. Er hat gearbeitet, auch vor Hösch übrigens schon, in Düsseldorf in einer Art Beratungsunternehmen. Hat dann bei Hösch in der Spitze gearbeitet. Er war Vorstandsvorsitzender des Hösch-Konzerns in Dortmund und hat sich da einen Ruf erworben als knallharter Sanierer. Der Konzern war in Schwierigkeiten und Rohwedder hat die Firma, also Stahl, wieder auf Vordermann gebracht. Wie man heute weiß oder wie man nachher erfahren hat, um die Braut hübsch zu machen sozusagen, denn ThyssenKrupp hat die nachher übernommen. Er hat sehr viele Arbeitsplätze abgebaut und er hat mal gesagt, das könnte er nur, weil er die Leute nicht kennt. Der war nämlich eigentlich, im Grunde war das ein sehr gutmütiger Mensch und diesen Job, den er da gemacht hat, der war knallhart. Er hat dafür trotzdem irgendwann mal eine Auszeichnung bekommen, aber wie das oft so ist bei solchen Leuten, die solche Jobs machen, der hat sich auch eine Menge Feinde gemacht.
Du bist ja auch Sozialdemokrat gewesen, was ich sehr ungewöhnlich finde. Wie hast du das erlebt? Also dieses Spannungsverhältnis eines Sozialdemokraten, der eben so ein knallharter Sanierer und Vorstandsvorsitzender ist.
Ja, das war in der Tat, haben wir das damals als merkwürdig empfunden, weil im Grunde glaubt man ja bei Sozialdemokraten, die machen sowas nicht. Ne? Das ist natürlich ein Irrtum, wie wir bei ihm gesehen haben. Es gab ja auch mal den Begriff Genosse der Bosse. Ja, das traf auf ihn bestimmt zu. Also auch sein ganzes Leben hatte nichts mit dem zu tun, was sich viele Leute mit einem SPD-Funktionär verbinden. Schon allein, wie der wohnte und was er verdient hat. Und so, also ich glaube auch, dass das für ihn persönlich ein Zwiespalt war. Vielleicht hat er in seiner Jugend oder so, ist er mal anders sozialisiert geworden, aber aufgrund seiner Talente, seiner Intelligenz ist der halt wirklich, der hat Karriere gemacht. Und deshalb hat er auch diesen Job bekommen, über den wir da gleich reden werden.
Ja, genau. Er ist danach, also nach Hösch, zur Treuhand gegangen. Helmut Kohl und Theo Weigel, der damals Bundesfinanzminister waren, haben ihn zur Treuhand geholt. Für alle, die jünger sind vielleicht als Geburtsjahr 1990, was war die Treuhand? Erklär, was da passiert ist.
Also man muss das stark vereinfachen. Als die Mauer fiel, 89, 90, dann auch die deutsche Wiedervereinigung kam, also die Einheit, wie es so schön hieß, gab es natürlich in der DDR tausende von Betrieben, die absolut marode waren. Ich war zwischen 72 und dem Fall der Mauer, war ich mehrmals in der DDR, privat, aber auch beruflich, in verschiedenen Bereichen. Und was ich da gesehen habe, da habe ich damals schon als junger Mensch gedacht, das kann nicht funktionieren. Die arbeiteten absolut unproduktiv. Es gab also Beispiele dafür, wo die Firmen für einen Betrag X verkauft worden sind. Gerne in den Westen, um Devisen zu kriegen. Die Produktion hat aber das Dreifache gekostet. Und ich muss kein Kaufmann sein, um zu wissen, das geht auf Dauer nicht. Und das traf im Prinzip auf fast alle Betriebe zu. Vor allen Dingen auf die Großindustrie wie Chemie, Stahl, was die hatten, die ganze Energieversorgung. Und diese Betriebe mussten jetzt irgendwie übernommen werden. Und wir haben ja in Russland ein, zwei Jahre später erlebt, wie das auch gehen kann. Dann krallen sich das ein paar clevere Oligarchen. Die haben dann riesen Grundbesitz und alles Mögliche sich unter den Nagel gerissen. Und in der DDR lief das über die Treuhand. Und die Treuhand hatte die Aufgabe, diese Betriebe abzuwickeln, nannte man das. Im Grunde hieß das, versuchen sie zu retten, was fast nie gelang. Und ansonsten für die Leute irgendwelche Alternativprogramme aufzulegen oder sie schlicht zu schließen. Es also echt überlebt haben das nur ganz, ganz wenige. Und das hat natürlich die Menschen in der DDR zutiefst frustriert und auch wütend gemacht. Die haben geglaubt, jetzt kommt die D-Mark und alles wird gut. Und dann kommt da so eine Treuhand mit Rohwedder an der Spitze und die machen die ganzen Betriebe platt. Aber eine andere Chance gab es nicht. Die haben nicht wirtschaftlich gearbeitet. Die waren schlicht nicht überlebensfähig. Und diesen Job hat Rohwedder gemacht mit der Treuhand.
Ja, man muss sich das, glaube ich, auch nochmal vor Augen führen. Das ist das, was ich immer im Kopf habe. Die Menschen hatten in der DDR ein Recht auf Arbeit und mussten sich eben, weil sie da ja wirklich zu Hunderttausenden dann eben arbeitslos geworden sind, plötzlich beim Arbeitsamt melden. Das ja. ist das in der Stimmung, in der du eigentlich noch genau die Freude und Euphorie über die D-Mark hast und die Wiedervereinigung.
Also mir hat damals mal bei einer Reise, ich weiß nicht mehr wann es war, hat mir mal ein Mann gesagt in der DDR, wir tun so, als würden wir arbeiten und die da oben tun so, als würden sie uns bezahlen. Und das hat die Situation hervorragend beschrieben im Grunde. Es war furchtbar traurig, aber es war absolut realistisch.
Die Treuhand saß am Alexanderplatz 6, das heißt eben im früheren Ostberlin. Und ich hätte jetzt vermutet, dass Rohwedder eben dann auch da wohnt. Dass der hier gewohnt hat, hat mich überrascht. War das hier in Düsseldorf bekannt damals? Also war das eine gesellschaftliche Figur?
Nein. Also ich muss gestehen, ich wusste es auch nicht. Ich meine mich zu erinnern, dass ich den irgendwo mal live erlebt habe bei irgendeiner Pressekonferenz. Aber dass der in Düsseldorf wohnte, an dieser Adresse, die ich natürlich kannte, ich war damals Reporter in Düsseldorf, wusste ich nicht. Ich hatte keine Ahnung. Das war so diskret alles gemacht worden. Das war auch die Nachbarn wussten es vielleicht, aber so in der Stadt, so wie das heute garantiert bekannt wäre, nein, wusste keiner.
Wir haben gehört in den Nachrichten, seine Frau ist durch einen Streifschuss auch verletzt worden bei dem Attentat. Was weiß man über die Frau?
Die ist natürlich dadurch, durch diesen Mord damals so in die Öffentlichkeit gezerrt worden. Hergard hieß sie. Und die kannte vorher natürlich auch keiner. Die ist erst viel später, ist die in Düsseldorf, also lange Jahre nach dem Tod ihres Mannes, ist die bekannt geworden. Die hat sich dann bei einer Organisation engagiert, die hieß die Libellen. Das war so eine FDP-nahe Organisation, Gruppe, wo Frauen drin waren, die sich auch für soziale Themen engagiert haben. Und da habe ich die zum ersten Mal getroffen. Das war aber, ich weiß es nicht, Ende der 90er Jahre. Und danach habe ich sie oft getroffen.
Das heißt, sie ist dann ein Teil dieses gesellschaftlichen Lebens geworden, dass er nicht war.
Sie hat dann also wirklich versucht, damit auch klarzukommen. Sie ist ganz schnell nach dem Mord aus der Villa ausgezogen und hat am Ende auch nicht schlecht an der Sizilienallee gewohnt, in einer wunderbaren Wohnung. Und ist oft erschienen, auch bei kulturellen Veranstaltungen habe ich sie gesehen. Ich habe sie immer als sehr freundlich, schon mal sehr gebildet empfunden. Aber ich habe einmal versucht, mit ihr über den Fall zu reden. Das hat sie absolut konsequent abgelehnt.
Das Paar hatte zwei Kinder. Waren die im Haus an dem Ostermontag, als das Attentat passiert ist?
Na, Kinder klingt jetzt so, als wären das so kleine gewesen. Die waren damals schon Jugendliche. Der Sohn war in New York und die Tochter war, soweit ich mich erinnere, in London. Die waren also in einem jugendlichen Alter, die waren also zur Ausbildung aus dem Haus raus. Die wohnten nicht mehr zu Hause, jedenfalls nicht dauernd. Die waren weg an dem Abend, auf jeden Fall.
Ja. Nach dem, was du jetzt beschrieben hast, also wie die Rolle der Treuhand war und eben natürlich auch die ihres Vorstandsvorsitzenden, kann ich mir vorstellen, also der Mann ist ein Feindbild, es gibt unglaublich viele Menschen, die wütend auf den sind. Sind die Rohwedders bedroht worden? Also ist das etwas, was damals auch Teil der Kulisse oder dieses Szenarios war?
Man muss sich überlegen, wir reden über das Jahr 1991. Das heißt, wir hatten da 15, 20 Jahre RAF-Terrorismus oder Morde hinter uns. Es gab natürlich, relativ früh hat die Polizei, ich sage mal, Schutzmaßnahmen organisiert. Das hat man im Laufe der Zeit auch versucht zu perfektionieren, weil man auch wusste, dass es Listen gab, die hat man auch gefunden, auf denen es so eine Prioritäten gab. Also ganz oben standen Kanzler, dann die großen Wirtschaftsleute, die Banker, also Listen von der RAF, dieser Terrororganisation Rote Armee-Fraktion. Die hatten Listen, Todeslisten erstellt. Und diese Leute, die auf der Liste standen, die wurden natürlich besonders geschützt. Und es gab ein Programm damals, das hieß K106. Das klingt jetzt einmal kurios, das lag aber nur daran, dass es die 106. Tagung von so einer Kriminalgruppe war, die darüber beraten hat und hat ein Konzept entwickelt, wie man Leute schützen kann, solche Leute schützen kann. Ich selber habe damals mehrere solcher Leute gekannt, auch deren Kinder, die da sehr drunter gelitten haben. Es sitzt mindestens einer hier im Saal heute Abend, der auch auf so einer Liste mal gestanden hat. Und das waren einfach Wirtschaftsleute oder Politiker, die in den Augen der RAF weg mussten. Das waren potenzielle Mordopfer. Die Polizei hat die bewacht, präsent, also im Sinne von, da standen Polizisten vor der Tür oder vor der Firma. Aber was die meisten nicht wussten, dass im Hintergrund durch Spezialisten vom BKA, also Bundeskriminalamt, das ganze Umfeld dieser Männer und Frauen, es waren meistens Männer, aber es waren noch ein paar Frauen dabei, das wurde akribisch durchleuchtet. Und das haben die gar nicht gewusst. Das heißt also Kontakte, die die hatten, Freundeskreis, Kollegen, Kinder, deren Kinder mit die Kontakte hatten, das wurde alles sehr diskret mal durchleuchtet. Ich möchte auch nicht wissen, wie oft die abgehört worden sind, um halt proaktiv, das ist ein komisches Wort, aber hier in dem Fall stimmt es, um halt möglichst früh festzustellen, wo eine potenzielle Gefährdung sein könnte. Und so hat man die also sowohl sichtbar, das war ganz wichtig, also schwer bewaffnete Polizisten vorm Haus, wie auch unsichtbar im Geheimen observiert, um sie zu schützen. Und die Liste war über uns sehr lang.
Was ich mir vorstellen kann, ist natürlich auch, wenn du sowas so geheim machst, also die Leute wirklich ausspähst, wie ein Täter das tun würde, dass die das nicht mitbekommen und damit auch nicht ausplaudern können. Das heißt also, du hast bestimmte Sicherheitsmaßnahmen, die für dich wirken, aber die du selber gar nicht kennst.
Richtig. Das war natürlich, ist eins der Motive, dass gerade die Familien waren immer ein Schwachpunkt. Sie können sich das alles nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn sie sich nicht mehr frei bewegen können. Wenn sie also, die Söhne von Helmut Kohl haben das mal gut erzählt. Der war ja extrem verhasst bei vielen und der stand natürlich auch auf dieser Liste. Und die haben keine normale Jugend mehr gehabt. Die wurden auf dem Weg zur Schule wurden die begleitet. Vor der Schule stand immer ein BKA-Fahrzeug. Also da gab es so spezielle Wagen, die sahen zwar diskret aus, aber wer sich auch nur ein bisschen Ahnung hatte, wusste genau, was das für Autos waren. Unter anderem, weil die komische Kennzeichen hatten. Und die haben sich darüber bitterlich beschwert. Und auch viele, das habe ich von vielen dieser Leute gehört, die Familien haben echt gelitten. Und wenn sie eine 14, 15, 16-jährige Tochter haben und die kann nicht mal einfach abends auf irgendeine Party gehen oder mit irgendwem telefonieren, die kann nicht sicher sein, dass das nicht irgendeiner abhört. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, was da abgegangen wäre, wenn es sowas wie heute gäbe mit Instagram, Facebook, mit TikTok und diese ganzen Internetportale. Das gab es ja alles nicht. Muss man immer wieder dran denken. Wir reden über die Jahre bis 91. Völlig andere Technik, völlig andere Kommunikation.
Nun haben wir gehört, die Schüsse sind auf ein Fenster in der ersten Etage abgegeben worden und eben auch durch die Scheibe gegangen. Nach meiner naiven Vorstellung müsste es ja eigentlich so sein, dass Personen, die so geschützt werden, die diese K106-Status haben, hinter gepanzerten Scheiben leben. Warum ist das in dem Fall nicht so?
Das ist eine der Merkwürdigkeiten in diesem Fall. Dieses Haus war absolut gesichert, aber nicht im ersten Stock. Und das war eine Sache, die damals auch schon Thema war, da ist drüber geredet worden, warum war das nicht so? Da gibt's mehrere Fragen. Ich weiß jetzt durch ein Gespräch mit dem Kripo-Beamten, den habe ich vor ein paar Tagen darauf angesprochen, der war damals in der Soko Treuhand. Und da gibt's einen Vorgang, ich habe die Papiere in der Hand gehabt, ich durfte sie nicht fotografieren oder mitnehmen. Es gibt also einen Vorgang, wo der Innenminister angefragt hat, liebes PP, also Polizeipräsidium Düsseldorf, wieso waren die Fenster nicht gepanzert? Die mussten sie also rechtfertigen. Dann haben die geantwortet, schriftlich, alles schön, fein, säuberlich festgehalten. Wir haben das mehrfach angeboten, die Fenster, die im Erdgeschoss gesichert waren, auch im Obergeschoss zu sichern. Aber die Familie hat es abgelehnt. Die wollten das nicht. Die Frau von Rohwedder hat damals mal gesagt, ich will hier nicht wie in einem Gefängnis leben. Was natürlich keiner verstanden hat, weil unten, wo die Leute sich meistens aufgehalten hatten, waren die Fenster mit speziellem Glas ausgestattet und doppelt auch. Das waren Doppeltfenster und oben nicht.
Was heißt das, wenn ich also mit einer Patrone, wie sie jetzt hier verwendet wurde, wir kommen gleich nochmal zur Waffe und zu dem Kaliber, aber wenn ich mit derselben Waffe aufs Erdgeschoss geschossen hätte, was wäre da passiert? Wäre die Kugel da auch durchgegangen?
Nee, auf keinen Fall. Das war ein Glas, C3-Glas. Das hält also für die Waffenkundigen unter uns, das hält einen direkten Beschuss mit einer 44er Magnum aus. Das ist, wie einige hier im Raum wissen, der hat einen unheimlichen Wumms. Und diese Scheibe hält das aus. Und diese Waffe, die später da benutzt worden ist, war erheblich schwächer. Und wenn die oben drin gewesen wäre in dem Fenster, wäre nichts passiert. Du siehst so einen Aufprall auf dem Glas, das splittert so ein bisschen weg, geht aber nicht durch.
Das heißt aber, also vielleicht ist diese Vermutung jetzt zu naiv, aber die Schüsse sind ja, also sie haben ja gewartet, bis Rohwedder in die erste Etage geht. Und dann erst die Schüsse abgefeuert auf Fenster, die dann eben ja auch tatsächlich diese Kugel durchlassen. Legt den Verdacht nahe, dass die das gewusst haben. Was sagst du zu dieser Annahme? Ist das tatsächlich etwas, was man vermuten kann oder richtigerweise vermutet?
Also da sich ja nachher herausgestellt hat, dass diese Leute, die das gemacht haben, die Vorbereitung gemacht haben, und das wusste man ja auch aus anderen Attentaten der RAF, waren die alle gut ausgebildet, die kannten sich mit Waffen aus, die kannten sich mit Munition aus, die wussten sehr gut, was, wo, wie funktioniert und die waren auch gut ausgestattet. Das alles lässt den Schluss zu und ich bin da auch ziemlich sicher, dass die wussten, dass das Fenster oben rechts im Haus übrigens nicht gepanzert war.
Heißt, man fragt beispielsweise Handwerker, die unten die Fenster eingebaut hat oder Leute, die vom Sicherheitsdienst da irgendwie Schleifen fahren.
Das hat die Polizei natürlich auch untersucht, weil es gab mehrere Dutzend Personen, die das wussten. Also die Familie wusste es natürlich, aber jetzt lassen wir die mal außen vor. Es gab Leute vom Werkschutz von Hösch, die hatten versucht, als der da eingezogen ist und es war schon klar, dass es hier Gefährdungslage geben würde, hatten die schon versucht, die zu überzeugen, auch die oberen Fenster sichern zu lassen. Es gab Nachbarn, die das vielleicht mitgekriegt haben. Es gab auf jeden Fall zu viele Menschen, die das wussten, als dass man sagen könnte, es war geheim zu halten. Die haben auf irgendeine Art und Weise erfahren, also ich glaube, die wussten das.
Dann kommen wir mal zur Waffe und zu dem Kaliber. Womit haben die geschossen? Also was war das für ein Gewehr? Und was waren das auch für Patronen oder welches Kaliber hatten die?
Also die Waffe ist ja nie gefunden worden übrigens. Ne? Aber man hat dann anhand der Patronenhülsen, die man gefunden hat und der Geschosse, hat man ziemlich sicher feststellen können, was das für eine Waffe war. Das war damals ein Gewehr, das nannte man in der NATO G1. Der Hersteller ist in Belgien, FN heißt der Hersteller, ist also ein renommierter Hersteller von Waffen. Das war eine Kriegswaffe. Und geschossen haben die mit einem NATO-Standardkaliber, 7,62 mal 51 Millimeter, das ist 9 Millimeter, würde man laienhaft sagen, oder im Jagdgebrauch ist das 308 Winchester. Das ist eine Patrone, die ist unglaublich gebräuchlich, also bei der NATO sowieso, aber auch unter Jägern. Damit kannst du ein Reh schießen, damit kannst du ein Wildschwein schießen, einen Hirsch. Und du kannst halt Menschen damit töten.
Ich habe mal ein Foto gesehen, also das ist größer als eine normale Batterie. Ne? Wenn ich so eine normale Batterie nehme, ist es so ungefähr die anderthalbfache Länge.
Ja, ist wie so noch vom Umfang her so.
Ein bisschen, genau, länger wie ungefähr so wie ein Finger. Und also die Patrone, das Geschoss selber ja nicht. Ja.
Und ist also ein Militär. Es war eine Militärwaffe. Und man hat dann festgestellt, dass mit derselben Waffe, kurze Zeit vorher, so ein ganz kurioser Anschlag auf die US-Botschaft in Bonn verübt worden ist. Da sind über 200 Schüsse abgegeben worden, von der anderen Rheinseite aus. 60 oder 70 haben das Gebäude getroffen, natürlich überhaupt keinen Schaden angerichtet. Man weiß bis heute nicht, warum die das gemacht haben, aber es war ganz klar dieselbe Waffe.
Ja, was natürlich nochmal zeigt, also wenn man mit diesen Patronen über den Rhein schießen kann, ne, und da etwas trifft, wenn auch nicht präzise, aber zumindest ein Gebäude, heißt natürlich auch, die Flugkurve dieses Geschosses ist keine Kurve, sondern es ist eine gerade Linie, ne, über eine sehr, sehr lange Distanz.
Ja, das machen sich die meisten Leute ja gar nicht klar, dass du mit so einer Waffe kannst du über eine sehr lange Distanz schießen, du triffst halt nur nicht, weil das ist, also dafür ist die nicht geeignet.
Ja, ne? Aber umgekehrt, wenn man dann auf eine relativ kurze Distanz, wie wir es jetzt hier haben, ist das natürlich auch gerade, das Ding knickt nicht ab oder irgendwas, sondern also, dann auch eine gewaltige Durchschlagskraft, weil etwas, das 2 Kilometer eine Linie lang fliegt, hat natürlich auf kurze Distanz eine unfassbare
Wirkung. Ja, also oder ich sag's mal so, wenn du angenommen, du stellst dich dahin, wenn das Geschoss über 2 Kilometer kommt, dann ist das nach 2 Kilometer tödlich, das bringt dich um. Ja. Aber üblicherweise werden solche Waffen natürlich auf eine kürzere Distanz eingesetzt. Aber man muss wirklich da, an der Waffe hat man auch nochmal gesehen, wie hervorragend diese RAF-Leute ausgestattet waren. Das war Militärausstattung. Sowohl die Waffe, wie auch andere Waffen, die man vorher oder später gefunden hat, wie auch die Munition. Das war also Militärmunition. Und ich weiß, dass damals bei dem Mord an Siegfried Buback, dem Generalbundesanwalt, das war 1977 in Karlsruhe, war man auch ein Stück weit entsetzt darüber, dass Buback und 4 Begleiter, also Polizisten, erschossen worden sind mit einem Kaliber 223. Und ich weiß das noch wie heute, und ich habe den Bericht noch gefunden. Im Spiegel wurde ein Waffenexperte befragt dazu, und der nannte das ein säuisches Geschoss. Und zwar deshalb, weil die haben ein Geschoss benutzt, das durch Aufschlag tötet. Das kann man sich als Laie kaum vorstellen, aber es gibt wirklich Geschosse, wenn die dich treffen, am Oberarm zum Beispiel, die haben eine solche Energie, eine solche Wucht, dass der Mensch am Schock stirbt. Und das haben die da benutzt, und das muss furchtbar ausgesehen haben.
Ich würde gerne den Weg der Patrone rückwärts gehen. Wir versuchen ja herauszufinden, also nachdem wir jetzt unseren Tatort untersucht haben, woher kam dieses Geschoss? Wie macht man das? Also wir haben das Loch, aber wie haben die dann rekonstruiert, wo die Täter gestanden haben, um diesen Schuss abzugeben?
Es gibt ja das Foto, wo man 3 Einschusslöcher in der Scheibe sieht. Mhm. 2 davon sehr dicht nebeneinander, und das dritte Einschussloch ist ein bisschen weiter weg. Also an den Einschusslöchern siehst du schon, dass derjenige, der da geschossen hat, der hat das nicht zum ersten Mal gemacht. Man hat später festgestellt, dass der etwa über Entfernung von 65 Metern geschossen hat. Der war gegenüber korrekt in der Kleingartenanlage. Das muss man sich vorstellen. Auf der einen Seite der Straße stehen diese Häuser. Dann ist die Straße, der Kaiser-Friedrich-Ring. Dann kommt so eine Art Parkstreifen. Dann kommt so ein paar Bäume, so eine Platanallee. Und dahinter geht es eine Böschung runter. Und da ist so eine Kleingartensiedlung. Die ist immer noch da. Und die haben sich da eine Stelle ausgesucht, wo sie ein freies Schussfeld zu diesem Haus hatten. Und die Entfernung war roundabout 65 Meter. Und da haben die gewartet an dem Abend und haben aus der Entfernung geschossen.
Ja. Wie hat man das rekonstruiert? Also wie hat man rausgefunden, wo die standen?
Man hat den Schusskanal mit Laserstrahlen rekonstruiert.
Das heißt, man hat sich da unten hingestellt und geguckt, wann ist der also Laser so oben runter und ins Fenster geht oder in dieses Loch geht.
Genau. Also man wusste ziemlich genau, wo der Schütze gestanden oder gelegen hat. Und dann gab es noch diesen Stuhl da. Also da, die haben sich dann da in dieser bei dem Kleingärtner bedient, und der hatte so einen klassischen Gartenstuhl, so mit weißem Gestell, mit so schwarzem Geflecht. Und den hat er sich genommen und hat das Gewehr darauf gelegt. Das macht man, wenn man sicher treffen will, hält man das Gewehr nicht freihändig, weil das schafft man nie. Die Waffe bewegt sich immer ein bisschen, und damit ist der Fehlschuss sehr wahrscheinlich. Also hat er das Gewehr da drauf gelegt, sich entweder davor gekniet, nehme ich mal an, hat das auf die Lehne und hat dann geschossen.
Ja. Jetzt habe ich ja das Glück, einen Jäger an meiner Seite zu haben. Einmal nur zu meinem Verständnis, hättest du da auch getroffen? Also triffst du über diese Distanz? Nicht, dass ich dich jetzt schon in den Kreis der Verdächtigen aufnehmen möchte, aber nur um es zu verstehen, also wie gut es gibt, dieser Schütze war oder wie gut ausgebildet der Schütze war.
Es gibt hier im Saal 2 Männer, die grinsen gerade wegen dieser Frage. Ja, also wenn man, also als Jäger schießt du in der Regel, also ich traue mich nicht über 120, 130 Meter zu schießen, aber alles drunter ist üblich, vor allen Dingen mit Zielfernrohr. Und man weiß nicht, ob die in der Nacht ein Zielfernrohr hatten. Ich glaube ja, weil das einfach sicherer ist. Ne? Mhm. Und da spielt auch das Licht keine Rolle, weil diese Zielfernrohre, die haben in der Mitte einen roten Punkt, sogenanntes Rotabsehen heißt das. Und damit kannst du ganz genau den Punkt anvisieren, den du treffen willst. Und die haben garantiert da unten im Dunkeln ja gelegen. Und man muss sich das vorstellen, das Fenster im ersten Stock hell erleuchtet. Mhm. Und der steht so, dass du ihn durchs Fenster siehst. Also es klingt furchtbar, aber das war leider ein sehr leichtes Ziel für den da unten.
Heißt aber auch, der Kreis der Verdächtigen wird dadurch wieder größer. Das heißt, du musst keine Spezialausbildung als Scharfschütze gemacht haben oder Vergleichbares, sondern jemand, der ein bisschen Schießen geübt hat, ich sage das jetzt mal etwas platt, konnte das machen, wenn er entsprechend ausgerüstet war, so wie du das beschrieben hast.
Also wie ich eben schon sagte, also der da geschossen hat, hat nicht zum ersten Mal geschossen.
Klar.
Wir wissen ja heute, dass die in verschiedenen Ländern ausgebildet worden sind. Der wusste schon genau, wie das geht mit dieser Waffe. Also leider muss man so sagen, kein Problem.
Ja. Was haben die denn noch gefunden? Also wir sind in dieser Kleingartensiedlung, du hast von dem Stuhl schon gesprochen. Was für weitere Spuren hat man da gefunden?
Ja, das hat die Kripo-Beamten damals schon, und es erstaunt sie bis heute. Es hat sie damals erstaunt, Man hat also diesen Plastikstuhl, natürlich, der war ganz klar, was da passiert war. Dann hat man ein Handtuch gefunden, ein Bekennerschreiben der Roten Armee-Fraktion, RAF. und komischerweise ein paar Zigarettenstummel. Dazu muss man aber sagen, wir glauben heute, das kennen wir ja alle aus diesen Filmen, ne? Zigarettenstummel und dann legst du ihn unter das Mikro oder machst eine DNA-Analyse und dann 3 Minuten später hast du ein Foto vom Täter irgendwo auf dem Bildschirm. Das war damals nicht so. Man konnte zwar schon DNA-Spuren feststellen, aber es war weitaus aufwendiger und es war nicht so leicht, ich nenne es mal leicht, so wie es heute ist. Also insofern, über die Zigarettenspuren waren denen nicht beizukommen. Ganz klar, die Zuordnung zu den Leuten, die das gemacht haben, war das Bekennerschreiben. Und das war ein mehrseitiges Papier. Und ich weiß, ich habe damals in der Zeit und auch vorher schon auf der Uni in Köln, habe ich öfter solche Schreiben gelesen. Es war ein furchtbares Deutsch. Es war total verschwurbelt, was sie da so an Theorien und warum sie das alles tun und wer auf der Liste steht und dass man das Volk befreien muss von diesen Schmarotzern, stand da drin. Und insofern war man ziemlich, es war völlig klar, wer das gewesen ist. Also es war authentisch. Und da gab es noch mehrere Spuren, die das belegen, da kommen wir gleich noch zu. Anhand der Zigarettenstummel hat man nur feststellen können, welche Blutgruppe derjenige gehabt hat, der das geraucht hat. Und es gab mehrere.
Ja, was mich so erstaunt ist, auf der einen Seite haben wir es damit sehr professionell den Tätern zu tun, gut ausgerüstet, die auch eine gute Flucht organisiert haben. Auf der anderen Seite lassen die da tonnenweise Zeug liegen, als gäbe es keinen Morgen. Das hat mich wirklich überrascht. Bei dem Bekennerschreiben nochmal eine Frage. Also das eine ist natürlich die Sprache, die kann man noch nachmachen. Gibt es da so bestimmte Sachen, das habe ich jedenfalls mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass man RAF-Schreiben auch an anderen Faktoren erkennen konnte, damit ganz klar war, okay, das hat sich jetzt nicht einer irgendwie als Trittbrettfahrer engagiert, sondern jawohl, das ist die RAF, weil die RAF ja auch wollte, dass man weiß, dass sie das war.
Also beim BKA gab es Semantiker, Sprachexperten, die hatten sich darauf spezialisiert, anhand der Diktion solcher Schreiben bestimmte Profile von der Täter zu erarbeiten. Und die haben relativ schnell herausgefunden, dass alle Bekennerschreiben, die von der RAF hinterlassen worden sind und auch andere Pamphlete oder Veröffentlichungen, die gemacht haben, auf welchen Wegen auch immer, dass die alle bestimmte Grundzüge hatten. Also ich würde jetzt nicht sagen, es war wie ein Fingerabdruck, aber es gab so viele Merkmale, dass die absolut sicher sein konnten, jeweils bei diesen Papieren, ja, das ist ein RAF-Papier oder nein, da tut einer nur so, als ob. Und die haben damit, so hatte ich mich erinnere, immer richtig gelegen.
Wir haben auch in den Nachrichten gehört, die Polizei hat sehr schnell reagiert und eine sogenannte Ringfahndung gestartet. Erklär mir bitte, was eine Ringfahndung ist und wie die funktioniert.
Also eine Ringfahndung ist etwas, das hörst du als Polizeireporter dauernd, wenn irgendwo Banküberfall oder wie auf der Kö damals die mit den Autos in die Juwelierläden reingeknallt sind. Sobald das bekannt wird, wird die sogenannte Ringfahndung ausgelöst. Und das ist ein fester Plan, wo man rund um die Stadt bestimmte Knotenpunkte einfach absichert. Da fahren dann, also das ist vorher natürlich festgelegt, da fahren so schnell es geht Einsatzfahrzeuge hin und blockieren da die Durchfahrten und kontrollieren dann alles, was versucht, da rauszukommen.
Was haben die erreicht an dem Tag?
Nix.
Okay.
Es war auch, das wussten die im Grunde vorher, das ist so ein Routineprogramm, aber man muss sich überlegen, der Fall passiert, die Polizei war innerhalb von ein paar Minuten da, löst natürlich dann auch schon die Ringfahndung aus, aber denen war ja völlig klar, also die fahren ja jetzt nicht bequem im Auto über die Oberkasseler Brücke und versuchen über den Wersener Kreuz Richtung Wuppertal zu fahren, sondern die müssen anders geflüchtet sein. Das wusste man vorher, aber man hat es trotzdem, hätte ja auch sein können, dass man trotzdem was erwischt.
Ja, welche Theorien gab es dazu, also wie die dann stattdessen geflüchtet sind als über Wuppertal?
Ich habe dieser Tage nochmal mit diesem Kripo-Beamten gesprochen, der damals bei der Soko Treuhand hieß die. Der war also da mehrere Wochen drin, angefordert vom BKA. Das war eine Soko, die hatte mehrere Dutzend Beamte, ein paar aus Düsseldorf und ganz viele aus anderen deutschen Behörden, vor allen Dingen aber vom Bundeskriminalamt. Und der sagt, sie haben wirklich akribisch gesucht, weil ihnen war ja klar, die müssen ja irgendwie weggekommen sein. Und am Ende ist die wahrscheinlichste Theorie damals gewesen, und der Mann glaubt das heute noch, dass die über den Rhein geflüchtet sind. Jetzt nochmal für die nicht wissen, Kaiser-Friedrich-Ring, die Straße, die Böschung, die Kleingartenanlage und dahinter kommt noch ein Deich und dann die Rheinwiesen. Das heißt, von da aus bis zum Fluss sind 400-500 Meter vielleicht. Der glaubt, und er sagt, das haben wir damals eigentlich am Ende fast alle geglaubt, die Täter sind über den Fluss geflüchtet. Da war natürlich die Frage, wie? Jetzt muss man sich vorstellen, wir sprechen über finstere Nacht. Auf dem Rhein sind natürlich immer noch Frachtschiffe unterwegs, das war damals so wie heute. Das Licht auf dem Fluss, auf dem Wasser ist extrem schwierig. Da reflektiert Licht, du hast Dunkelheit, du hast die Schatten der Kähne. Die glauben, dass sie entweder mit einem Schlauchboot geflüchtet sind, Motor oder Paddeln, einfach nur treiben lassen, Du musst ja nur
flussabwärts. Ja.
Flussabwärts bist du irgendwann in Krefeld, Duisburg. Und wenn du lange genug wartest, bist du irgendwann in Holland. Das haben sie natürlich nicht gemacht. Also wahrscheinlich Außenborder hörst du aber nicht. Das ist zwischen den anderen Schiffen hörst du das nicht. Außerdem geht das schnell. Und die haben allen Ernstes, ist kein Witz, die haben auch untersucht, ob die vielleicht ein Mini-U-Boot benutzt haben. Ja, das klingt komisch. Also es gibt ja so, gemeint waren, glaube ich, diese...
Das ist so ein Motor, ne? Also das heißt, du bist quasi als Taucher, hängst du an so einem Motor, der dich zieht.
Ja, exakt.
Also das
ist so ein Gefährt, das ist wie ein Jetski unter Wasser. Da brauchst du natürlich entsprechende Sauerstoffversorgung. Und dann hältst du dich daran fest und dann zieht dich das 1-2 Meter unter der Wasseroberfläche, wohin du willst. Und das haben sie untersucht. Aber am Ende, sie haben nichts gefunden, was diese Vermutung bestätigt hätte.
Dann würde ich sagen, Hans, ist das eine gute Gelegenheit, dass wir nach der Beweisaufnahme, die wir jetzt gemacht haben, mal unseren ersten Zeugen aufrufen. Und freuen uns sehr, dass unser Kollege Gerd Korindenberg bei uns ist, der damals für dpa da berichtet hat. Herzlich willkommen, Gerd Korindenberg.
Hallo Gerd, danke, dass du gekommen bist. Wir kennen uns ewig, deshalb sind wir auch per Du. Damals Kollegen, Gerd bei dpa, ich war damals bei der Rheinischen Post. Wir haben uns bisweilen getroffen. Erzähl doch mal, wie war das in der Nacht? Du bist da hingeschickt worden. Erzähl, wie war das?
Ja, im Grunde war der Hintergrund der Zufall, dass ich in relativer Nähe zum Tatort lebte. Mein beruflicher Schwerpunkt lag anderswo, thematisch, aber ich war für eine Nachrichtenagentur damals Korrespondent und da zählt ganz wichtig die Schnelligkeit der Berichterstattung. Wer ist am Ort, wer ist möglichst rasch?
Also du bist da hingeschickt worden, weil du am nächsten
Tag warst? Das Telefon klingelte irgendwie so Mitternacht durch. Und der Nachtredakteur sagte zu mir, du Rohwedder ist erschossen worden, fahr bitte mal zum Tatort.
Ja, dazu muss man sagen, du warst eigentlich Kulturredakteur.
Ich war zuständig für die Kultur, aber wie ich schon sagte, bei einer Agentur ist Schnelligkeit neben der Richtigkeit das oberste Prinzip. Und da ich eben räumlich in der Nähe war, klingelte bei mir das Telefon. Ich war schon auf dem Weg ins Bett. Ich springe in die Hosen, springe ins Auto und fahre über die Theodor-Heuss-Brücke rüber, Niederkassel.
War die denn da noch offen, die Theodor-Heuss-Brücke?
Ich war ja sowieso auf dem Weg darüber. Die war offen, auf jeden Fall. Und man sah schon, wenn man den Brückenscheitel sozusagen hinter sich hatte, sah man schon unten links am Kaiser-Friedrich-Ring dieses gleißende Licht, was auch eben schon beschrieben worden ist, von den Scheinwerfern der Spurensicherung. Bin dann die Brücke runter, habe das Auto abgestellt.
Also ich nehme an, du hast und den Rest bist du zu Fuß gegangen?
Die restlichen paar Meter bin ich zu Fuß bis zum Tatort. Und man hat natürlich viele Gedanken im Kopf, wenn man sich einem Tatort nähert. Einmal natürlich das handwerklich-journalistische. Wie fange ich es an? Zum Zweiten ist es natürlich eine Stelle, sollten wir ruhig auch mal erwähnen, wo ein Mensch gerade eben umgebracht worden ist. Ein Mann von noch nicht 60 Jahren mit 2 Kindern, einer Ehefrau, der im öffentlichen Leben stand. Also man geht schon mit Respekt an die Sache ran. Vielleicht mit einem Arzt zu vergleichen.
Ja,
okay. Man muss sowohl professionell sein, als auch empathisch sein. Also das sind die Gedanken, die einem durch den Kopf gehen. Und ich kam, wenn ich es jetzt mal einfach so kontinuierlich beschreibe, ich kam an den Platz des Geschehens. Flatterband, Polizeifahrzeuge. Es war relativ ruhig, also es wuselte da nichts. Ein Feuerwehrwagen stand da, wenn ich mich recht entsinne. Und was klar zu sehen war, es gab niemanden, der jetzt von Seiten der Polizei für Presseauskünfte da am Platz stand, wie das bei Großeinsätzen schon mal üblich ist. Also blieb mir...
Das heißt, du bist nicht kontrolliert worden, du bist da einfach
durchspaziert. Ich bin zum Tatort durchmarschiert und dachte, wie komme ich jetzt an die Fakten? Wir hatten in der Redaktion noch keine Fakten, wie mir der Nachtredakteur sagte. Sie wussten nur, Attentat auf Rohwedder, der Mann ist tot und bitte schaff uns so viel Impression vom Platz heran, wie möglich ist. Jetzt, wie
also hier, ich möchte nochmal die Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, heute würdest du permanent telefonieren über Handy mit
heute ist man permanent im Kontakt,
permanent damals verbunden. Das war damals nicht so. Und es gibt da in der Gegend auch keine Telefonzelle.
Es gab auf der Rückseite, habe ich dann zufällig gefunden, aber lass mich da Chronologie nach erzählen. Also man kommt an den Platz, niemand ist für Auskünfte zuständig und dann habe ich meine Taktik so angewandt, dass ich mich versucht habe, in das Personal am Platze zu versetzen und ich sah einen jungen Schutzpolizisten neben dem Flatterband stehen am Eck des Grundstücks und habe den Mantelkragen hochgeschlagen und bin betont lässig und entspannt am Tatort entlang spaziert.
Und habe dann,
ich schäme mich fast, das ein bisschen so zu erzählen, ich hoffe, das ist ihm auch nie irgendetwas passiert, diesem jungen Mann. Und habe diesem jungen Schutzpolizisten dann ins Vertrauen gezogen, tief in die Augen geschaut und habe gesagt, dass man in dieser ruhigen Nachbarschaft so etwas erleben muss. Was ist denn eigentlich passiert? Und ich merkte, er hatte Mitteilungsdrang, er wusste eine ganze Menge. und habe dann wirklich geplaudert, viel von dem, was jetzt eben hier schon zu erfahren war. Drei Schüsse. Ich sage, wie drei Schüsse? Ja, sehen Sie da oben im Fenster rechts, da hat es
eigentlich... Aber er hat dich nicht ins Haus geführt.
Er hat mich nicht ins Haus, das wäre auch weit über seine Kompetenz hinaus. Und ich musste ja auch den nur mäßig interessierten Nachbarn mimen. Und das hat relativ gut funktioniert. Und ich sage, von wo haben die denn geschossen? Ja, da drüben aus diesem Kleingartengelände und. Also die wesentlichen Facts dessen, was geschehen war, hat er mir durchaus ganz freiwillig erzählt, ohne zu ahnen, wer ich nun bin und was ich da eigentlich vorhatte. Und es war ja nichts Illegales, aber ich habe ihn einfach erzählen lassen. Ne?
Also an dir ist ein Polizeireporter verloren gegangen.
Ja, ich habe das in meinen ganz jungen Jahren auch mit großer Leidenschaft durchaus gemacht.
Siehst du?
Polizei- und Gerichtsreporter.
Aber wie hast du es dann? Hast du deine Telefonzelle gefunden? Hast dein Kollege
ja angerufen? Zu der Grundausstattung des Agenturjournalisten in der Zeit gehörte, dass man neben Stift und Blöckchen auch immer eine Hosentasche voll mit Groschen. Für die Jüngeren unter uns, Groschen waren die 10-Pfennig-Stücke. Das war das sine qua non sozusagen der Berichterstattung. Und ich habe mich dann freundlich bei diesem jungen Menschen, der sichtbar erfreut war, ernst genommen worden zu sein an dem Abend, habe ich mich dann bedankt und bin in gemessenen Schrittes davon, bin dann um die Ecke des Grundstücks und sah hinten an der Querstraße irgendwo so einen großen gelben Kasten. Das waren früher die Telefonzellen. Dann bin ich natürlich wie der geölte Blitz in diese Zelle, habe sofort den dienstleitenden Redakteur angerufen, habe ihm alle diese Fakten, die ich gerade erfahren hatte, natürlich ohne Quelle, sagt ein Polizist, sondern jemand vom Platz, ich wurde dann als Quelle quasi zitiert, habe ihm diese Einzelheiten durchgeben können, die dann die Meldungsgebung, die schon in der Agentur dann lief, mit Quelle Innenministerium, Polizeipräsidium, dann natürlich um dieses, wie nennt das immer, das Fleisch sozusagen, ergänzte.
Das heißt, dein Kollege hat dann sofort, nachdem du ihn angerufen hast, hat er dann eine Meldung abgesetzt.
Nachts schreibend das verwertet.
Ja. Für die Nicht-Journalisten, das geht dann an alle Redaktionen, die dpa abonniert haben, und die bekommen dann permanent aktualisierte Meldungen, wo drin steht, was passiert ist.
Das war natürlich noch das vorelektronische Zeitalter, was jetzt die Social Media und so weiter angeht. Aber Rundfunkanstalten, Fernsehanstalten und so weiter waren natürlich auf die aktuellen Meldungen, auch im Laufe der Nacht natürlich, insbesondere bei so einem kapitalen Vorfall angewiesen, und das war unsere Aufgabe, die Medien mit diesen aktuellen Meldungen jeweils zu beschicken, damit es für die Rundfunk-, Fernsehnachrichten und so weiter immer frisches Material gab.
Jetzt warst du ja in diesem abgesperrten Bereich linksrheinig. Du musstest aber auf die andere Seite, so eure Redaktion war auf Adolfplatz. Jetzt erzähl doch mal, wie bist du da hingekommen?
Ja. Ich sah dann, dass am Platz im Grunde nicht mehr in Erfahrung zu bringen war. Wie gesagt, es gab ja keine offiziellen Stellungnahmen dort in der Nacht. Das war jetzt mittlerweile, ich denke mal so, 2:15, 2:30. Ich hatte meinen Job da in der Telefonzelle dann erledigt, bin wieder zu meinem Auto zurück und wollte dann über die Rheinkniebrücke Richtung auf Adolfplatz fahren und sah dann auf der Rheinuferstraße einen Stau auf der Brücke und habe dann mich entschlossen, um schneller in der Redaktion am Graf Adolfplatz zu sein, meinen Wagen stehen zu lassen in der Gegend der Jugendherberge. Ihr kennt das da an der Düsseldorfer Straße. Und bin dann zu Fuß auf die Brückenrampe, wo sich der Verkehr staute, denn mittlerweile gab es diese sogenannte Ringfahndung. Und weil ja im Leben manchmal das Komische dem Tragischen sehr nah verwandt ist und sehr nah angebaut ist, ich bin zu dieser Straßensperre hin, wo alle Autofahrer kontrolliert wurden. Es standen zwei Streifenwagen seitlich versetzt, sodass die PKWs durch diese Absperrung durchfahren mussten. Langsam die Papiere der Fahrer wurden kontrolliert. Und ich als Fußgänger wurde kurioserweise nicht kontrolliert. Dann bin ich wieder zurückgegangen. Ich war schon fast ein bisschen beleidigt, muss ich ehrlich sagen. Bin nochmal 50, 100 Meter zurückgegangen, habe nochmal Anlauf genommen und bin wieder nicht kontrolliert worden. Ich sitze jetzt hier als älterer Herr, aber damals war ich noch nicht ganz 40 und hatte schwarzes Haar und dunklen Bart und bin eigentlich bei jeder Gelegenheit kontrolliert worden, wo immer. Wenn ich nur nach Venlo zum Kaffee fuhr, wurde ich kontrolliert. Ne? Und wie gesagt, ich war schon fast ein bisschen beleidigt. Ich bin jedenfalls zu den jungen Polizisten beim dritten Mal dann hingegangen und habe gesagt, entschuldigen Sie mal, wollen Sie mich nicht kontrollieren? Hier ist doch Fahndung. Und er wurde dann etwas barsch und sagte, wir haben ganz andere Sorgen und wir haben nur Anweisung, Autos zu kontrollieren. Während er mir das erzählte, völlig unvorstellbar, stand die Heckklappe des Streifenwagens stand offen, die Beleuchtung brannte in der in der Ablage, und da lag eine Maschinenpistole. Ne? Die habe ich schon beim ersten Passieren liegen sehen. Ich dachte, wenn ich hätte wollen, hätte ich
sie mitnehmen können.
Mindestens mitnehmen, wenn nicht Schlimmeres damit an.
Also, und da bist du auf die andere Seite und bist zur Redaktion gegangen. Einfach glatt so oder war ja, da noch irgendwo?
Ich bin dann, nachdem ich, wie gesagt, nicht kontrolliert worden bin, dann flugs mit wehenden Rockschößen rüber über die Brücke, gehe die Brückenrampe runter Richtung auf Adolfplatz und kreuze dann am Schwanenmarkt die Straße und sehe einen dunklen Gegenstand auf der Straße liegen. Und das war dann sozusagen das zweite merkwürdige, kuriose Erlebnis dieses Abends. Ich bücke mich, es war so ein Kästchen, dunkelbrauner Kasten. Ich bücke mich und denke, wer hat denn hier irgendwas verloren? Es war ja alles ganz ruhig, es war ja klar, der Verkehr lief ja nicht in dieser Nacht. Mittlerweile war es vielleicht 3:15 in der Früh. Und nehme die Lederlasche weg und schaue also in einen Futteral mit 2 Magazin Maschinenpistolenmunition. Offenbar von einem Streifenwagen verloren. Ich behaupte jetzt mal einfach die These. Da sind ja einige Büsche da am Schwanenspiegel, dass die Herren, ich vermute, dass es Herren waren in der Zeit noch, dass die mal schnell für kleine Jungs mussten, die Autotüre aufgemacht haben am Streifenwagen und das Ding ist da rausgepoltert. In dem Futteral, in der Innenseite der Lederlasche stand auch der Stempel einer Polizeidienststelle einer kleinen Stadt am Niederrhein, die ich hier nicht erwähnen möchte. Und da habe ich gedacht, bevor was Ungutes damit passiert, nimm's mal lieber mit. Mit allem Respekt, ich bin kein Jäger und kein Waffenkenner. Habe aber gedacht, wenn ich das jetzt vorsichtig mitnehme, kann eigentlich nichts passieren. Und bin dann mit dem Ding in der Hand in die Redaktion. Und habe dann erstmal meinen Dienst gemacht, habe dann den Nachtredakteur natürlich informiert, der mir gegenüber saß beim Schreiben. Wir haben uns schnell ausgetauscht. Ich habe gesagt, übrigens, ich habe hier noch was gefunden und er schaute rein und ich bin jetzt mal ein bisschen zynisch, er schaute rein. Er war noch so einer der letzten Angehörigen der Flakhelfer-Generation. Er kriegte ganz glänzende Äuglein, mal wieder scharfe Munition in der Hand zu halten, nicht? Was natürlich für die beteiligten Polizisten überaus peinlich war. Ich habe dann, nachdem ich meine schnelle Reportage geschrieben habe, bei der Polizei natürlich nochmal, die Pressestelle war jetzt früh morgens bereits besetzt, habe gesagt, sollten Kollegen ihre scharfe Munition vermissen. Sie liegt bei mir auf dem Schreibtisch, die können sie abholen.
Ne? Das haben Sie dann noch getan?
Das haben dann am anderen Morgen, ich denke mal so gegen 9 oder 10, wenn ich mich recht entsinne, 2 etwas zerknirschte junge Schutzpolizisten. Ob die das jetzt waren, die es auch verloren hatten, weiß ich nicht. Und jetzt konnte ich doch endlich mal in meinem Leben stärker sein als die Polizei. Und sie wollten das Ding entgegennehmen. Da habe ich gesagt, kommt nicht in Frage. Ich gebe es Ihnen aber nur, und Sie müssen mir das wirklich versprechen, Sie spenden jeder 50 Mark für das Rote Kreuz. Ne? Und dann haben sie gesagt, ja, ist okay, das machen wir. Also das waren die tragischen und auch die kuriosen Erlebnisse dieses Abends. Und wenn ich das im Nachhinein noch richtig in Erinnerung habe, hat die wohl diese seltsame Ringfahndung, die so leicht zu durchbrechen war, wenn man es so nennen will, auch noch eine Rolle gespielt im Landtag Nordrhein-Westfalen bei einer Diskussion im Innenausschuss des Landtages. Also das muss wohl auch nochmal Nachfragen gegeben haben.
Für dich war das an dem Tag dann vorbei. Du hattest eine lange Nacht und du bist nach Hause gegangen, nehme ich mal an.
Ich hatte eine sehr lange Nacht bis früh zur Frühstückszeit ungefähr, wurde dann abgelöst und dann ging es wieder in die Hände des vermischten Ressorts über, wo dann die Kollegen sich im Laufe der Jahre des Themas annahmen. Und im Prinzip war die Sache für mich jetzt journalistisch erledigt, dass ich natürlich nach wie vor mit großer Aufmerksamkeit insbesondere die Frage verfolgt habe, wer mag es denn gewesen sein? Ja. Welche Tätergruppe kommt in Frage? Ich meine, das ist ja, glaube ich, bis heute nicht schlüssig zu beantworten. Das hat mich natürlich interessiert mich im Prinzip natürlich auch bis heute, über 30 Jahre später. Und es gab dann hin und wieder mal Medienanfragen von Filmproduktionen und so weiter, sowohl für Dokumentarfilme, ich nenne mal den schrecklichen Namen Netflix, oder auch ZDF, die kleine Strecken zum Jubiläum, Gänsefüßchen, des Attentats machten, die dann nochmal bei mir anbimmelten und mich dann zu ähnlichen Aussagen animierten, wie ich sie jetzt hier heute Abend.
Gerhard, wir danken dir sehr. Bitte dein gerne. Kollege vom Vermischten ist dann zur Pressekonferenz gegangen und da haben wir ihn dann getroffen. Ja. Also vielen Dank, Gerhard Grünberg.
Bitte gern.
Ja, Gerd Korinthenberg war einer der ersten Kollegen vor Ort. Hans, wie war es bei dir? Wann bist du mit dem Fall und wie
gekommen? Also das ging natürlich auch relativ schnell an diesem Wochenende. Ich war ursprünglich vorgesehen, ich sollte eine Reportagereise nach Süddeutschland machen und war auch schon im Prinzip halb auf dem Weg. Und dann kam dann diese Nachricht und da wurde natürlich alles über Bord geschmissen. Und wir haben dann sofort in der Redaktion mit mehreren Leuten daran gearbeitet, wie das halt so abläuft. Das wird aufgeteilt, einer geht raus, einer bleibt da und sortiert die DPA, AP, Reuters-Meldungen, die reinkommen. Fotografen waren unterwegs. Von einem von ihnen, Werner Gabriel, haben wir heute, der hat uns aus seiner Zeit mal Bilder gezeigt, hier uns, als wir das hier vorbereitet haben. Also das war schon auch für die Redaktion immer ein großer Einsatz.
Gerd Korinthenberg hat gerade schon gesagt, das lässt einen nicht mehr los. Ne? Also es beschäftigt einen über die Jahre und bei dir ist das auch so gewesen. Du hast viele Leute getroffen, die mit dem Fall verbunden waren. Von dem Sokobeamten hast du schon erzählt. Was hast du von diesem Sokobeamten noch erfahren, was du vielleicht damals in der ersten Zeit nicht erfahren hast?
Ja, ich habe das sehr bedauert, dass ich ihn damals nicht schon näher kennengelernt hatte. Also ich habe, er hätte mir aber nichts erzählt. Wie es der Zufall will, habe ich den kurze Zeit später kennengelernt, aber so aus der Entfernung. Ich hatte ja immer wieder mit der Polizei zu tun, das heißt, ich kannte den damals schon, aber ich wusste damals nicht, dass der in dieser Soko war. Da haben die auch nicht drüber geredet, das war top secret. Ich habe den erst in der Zeit danach ab und zu mal getroffen, mit ihm geredet über alles Mögliche. Und erst als der hörte, dass wir einen Podcast vorbereiten zum Thema Rohwedder, da hat er zu mir gesagt, hör mal, habe ich dir damals nicht erzählt, aber ich war damals in der Soko. Und da war ich natürlich direkt und habe gesagt, was kannst du?
Wir müssen an dieser Stelle einmal kurz Hans und Christian unterbrechen.
Wieso?
Naja, weil Kohleknast und Kaviar auch in diesem Jahr wieder auf die große Bühne kommt.
Am 28. April im Düsseldorfer Zack ist es wieder soweit. Ab 20 Uhr kommt das gesamte Kohleknast und Kaviar-Team auf die Bühne mit dem Fall die Aldi-Entführung.
Genau, geht auf zack.de, dort gibt es die Tickets.
Wir freuen uns auf den Abend und damit zurück zu Hans und Christian.
Kannst du mir erzählen? Tja, dann hat er gesagt,
wichtig für unsere Ermittlung.
Ja, genau, hilf uns. Ne? Und dann sagte er, ja, lass uns mal treffen. Voraussetzung war, ich werde nicht seinen Namen nennen. Der ist kürzlich aus dem Dienst ausgeschieden, ist aber hat immer noch Verbindung. Und es war faszinierend, was der erzählt hat. Der war zum Beispiel der erste Kripo-Beamter in der Tatnacht, der die Leiche von Rohwedder gesehen hat. Der konnte mir genau beschreiben, wie das da aussah in dem Raum. Da lag die Leiche, war noch da. Er hat mir genau beschrieben, wie der aussah, wie der Raum aussah und so. Und der hat mir auch einen Fakt erzählt, das war bisher völlig unbekannt. Die Täter haben am selben Abend des Mordes, der Mord war ja kurz vor Mitternacht, ich glaube 11, 23 Uhr oder sowas. Ja. Ne? Am selben Abend gegen 7:45, da war es also auch schon ziemlich, da war es schon relativ dunkel, haben die in der Nachbarvilla Thyssen, Stichwort Thyssen, ebenfalls sehr gesichert, haben die einen Fehlalarm ausgelöst. Die haben also so getan, als ob. Wie das gemacht worden ist, weiß er nicht. Er sagt nur, an dem Abend kam nach 8 Uhr, gab es einen Alarm in der Thyssen-Villa. Sofort großer Auftrieb dahin, die Polizei. War aber nichts. Wurde als Fehlalarm eingestuft. Und die große Panne, und das hat nachher im Polizeipräsidium, hat er mir erzählt, ein riesen Geschrei gegeben. Die haben das nicht gesagt nachher bei den Ermittlungen. Sondern die haben gesagt, okay, wir sind da hingefahren, war ein Fehlalarm, abgehakt, vergessen. Im Nachhinein wurde klar, dass die RAF-Leute, die da im Gebüsch gelegen haben, den Fehlalarm ausgelöst haben, um zu erfahren, wie lange braucht die Polizei, wenn wir hier einen Alarm auslösen, bis die hier sind. Und das heißt, die wussten danach genau, wie viel Zeit sie hatten.
Zum Flüchten, ne? Also das heißt, du weißt genau, wie du zum Flüchten, jetzt genau. Bei deiner Theorie mit dem Rhein bleiben, ne? Also wie lange du zum Ufer rennen kannst,
kein Problem,
springst und eben weg kannst und dann bist du, weiß ich nicht, nach 8 Minuten, wenn die Polizei so lange braucht, bist du schon wahrscheinlich fast
in Duisburg. Ja, klar. Es war immer die Zahl, dass die Polizei bis zum Eintreffen an diesem Haus, also die beiden Häuser liegen nebeneinander, ungefähr zwischen 7 und 10 Minuten braucht. Und die sind einfach mal davon ausgegangen, hat man nachher festgestellt, dass sie ungefähr 8 Minuten Zeit haben. Und zu schießen und dann zu flüchten Richtung Rhein, da hast du, für diese Strecke brauchst du keine 8 Minuten.
Das sind ja nur ein paar Minuten. Bist du wahrscheinlich schon fast in Duisburg, das ist.
Ja.
Nun ist es bei guten Ermittlern so, dass wir natürlich auch mit dem Gerichtsmediziner sprechen. Auch das hast du getan mit der Forensik. Wer hat damals die Leiche untersucht und was hast du da in Erfahrung gebracht?
Ich muss mal in meine Akten hier durchführen.
Selbstverständlich.
Die habe ich natürlich von damals, wie Sie alle sehen. Die sind alle noch genauso, wie die damals aussahen. Warte, wo habe ich ihn denn jetzt? Arzt in der Forensik, da ist er. Also, Gerichtsmedizin, Heinrich Heine Uli. Renommiert, also auch heute noch. Wer den Münsteraner Tatort kennt... Da lacht jemand. Es sieht da genauso aus. Und die arbeiten auch genauso. Damals war der Chef der Gerichtsmedizin Professor Dr. Wolfgang Bonte. Und dieser Mann war eine Legende. Der war ich sag mal, meine Statur, also nicht sehr klein und nicht sehr schlank, hatte so ein Bart, wirres, dunkles Haar und war aber auf seinem Gebiet der Forensik eine absolute Koryphäe. Und der war damals natürlich der Ansprechpartner. Zu dem Mann muss man auch sagen, ich habe den ein paar Mal interviewt in früheren Fällen, um den zu charakterisieren. Der hatte sein Büro, das bestand aus 3-4 Räumen, hatte der zu einem kleinen Museum gemacht und hatte da Fotos und Dinge liegen, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig für die zarteren Gemüte hier, die er im Laufe der Zeit so gesammelt hatte. Mehrere Schrumpfköpfe und er hatte als Briefbeschwerer einen Schädel eines Mordopfers mit 2 Beilwunden. Wobei mir ein Arzt, der damals mit ihm gearbeitet hat, den habe ich heute mal angerufen, habe gesagt, stimmt das wirklich? Ja, sagte, das stimmt. Das war angeblich ein Mann, der von seiner Frau mit dem Beil erschlagen worden ist. Du saßt an einer Stelle, wo das Beil abgerutscht war, ich erinnere mich ganz genau. Da saßt du so, da war der Knochen weg und direkt daneben war ein Schnitt und da sagte Bonte, und da hat sie ihn richtig getroffen. Also der Arzt, mit dem ich eben noch gesprochen habe, der bei ihm in der Ausbildung gewesen ist, der sagt, ich bin nicht sicher, ob das nicht eine Kopie war, aber er sagt, der Schädel lag da.
So, Bonte nur ermittelt oder herausgefunden?
Also Bonte hat dann, der Leichnam von Rohwedder wurde eingeliefert und Bonte hat den untersucht und hat dann im Prinzip das bestätigt, was mir auch dieser Soko-Beamte gesagt hat. Rohwedder ist von 2 Schüssen getroffen worden. Einer war ein Schuss, der quer durch den Körper ging, schon tödlich. Und der andere Schuss war ein sogenannter Steckschuss, das heißt, er ist nicht durchgegangen. Der eine Schuss hat das Rückenmark durchtrennt und der andere Schuss die Luftröhre. Das heißt, jeder dieser beiden Schüsse wäre tödlich gewesen. Also der hatte keine Chance zu überlegen. Ob der da schon tot war, also im Zimmer noch liegend oder später erst gestorben ist, das ist nicht so ganz klar. Also es war absolut 2 tödliche Treffer. In der Nacht, nur nochmal, um zu sehen, wie angespannt die Nervenlage war, der Arzt, der mir das erzählt hat, war damals noch in der Ausbildung. Der war es war ja früh morgens, ist er da hingegangen, weil er für seine Doktorarbeit Skelettfotos machen wollte. Und die haben natürlich verschiedene, für die Ausbildung und so, verschiedene Skelette da. Und als er das Polizeiaufgebot sah, hat er gesagt, ich war neugierig, ich bin einfach mal runtergegangen. Und es gab so einen Zugang, den die anderen, so eine Art Hintertreppe. Und er ist da runter und kam unten in einen Raum rein, wo die Polizisten auch rumliefen. Und er kam wohl so aus dem Dunkeln. Und dann erzählt er, war da eine junge Polizistin, die hat sich so von mir erschrocken, die ist zusammengebrochen. Die mussten die aus dem Dienst entfernen, die war nicht mehr dazu in der Lage, die war ohnehin völlig unter Adrenalin angesichts dessen, was da passiert ist. Und er sagt, diese Frau fing an zu schreien, die brach zusammen, die mussten wir da rausbringen. Ging nicht anders.
Wir haben, also so wie die beiden Beispiele, die du gerade genannt hast, ja in der Vorbereitung auf unseren heutigen Fall, sehr, sehr viele Menschen gesprochen. Ich fasse mal ein paar davon zusammen. Wir haben einen Herrn getroffen, der sagte, ihm ist das Auto gestohlen worden von den Tätern. Die haben tatsächlich sein Opel Kadett gestohlen und er hat im Nachhinein von der Polizei erfahren, damit haben die den Tatort auskundschaftet. Wir haben mehrere Menschen, die in der Nachbarschaft Partys gefeiert haben. Es war ja das Osterwochenende, die dann da nicht mehr rauskamen. Einen weiteren Kollegen, der dann von dort aus gearbeitet hat. All das war da, aber auch das hat uns nicht auf eine weitere Spur gebracht. Alle Ermittlungen im Jahr 1991 bleiben erfolglos. Der Mord an Detlef Carsten Rohwedder zunächst ungeklärt. Wir werden deshalb tiefer in die Geschichte der RAF und der RAF in Düsseldorf eintauchen, um zu verstehen, was das Motiv dieser Tat gewesen ist. Wie ist die RAF entstanden? Weil das fehlt mir tatsächlich. Also diese Prägung fehlt mir in meiner Geschichte, weil bei mir fängt die Geschichte mit Plakaten der dritten Generation im Postamt an. Aber vielleicht kannst du einmal uns alle da wieder mitnehmen. Wo kommt die RAF her? Wo ist ihre Wurzel?
Das liegt natürlich wirklich an deiner späten Geburt. Weil die über 60-Jährigen im Saal, zu denen ich ja auch gehöre, werden sich daran erinnern. Es ging los im Prinzip Ende der 60er Jahre. Da gab es diese Studentenunruhen nicht nur in Frankreich, 68, die berühmten 68er, sondern auch in Deutschland, Berlin. Scharbesuch. Die berühmten Jubelperser, die da kamen mit langen Latten und auf die Demonstranten eingeschlagen haben. Studenten, die gegen den Schah demonstrierten. Dann der Todesschuss auf Benno Ohnsorg durch einen Polizisten, von dem sich übrigens später herausstellte, er war Stasi-Mitarbeiter. Es war eine sehr aufgeheizte Stimmung. Und aus dieser Gemengelage ist am Ende eine Truppe von Leuten entstanden, die nicht nur protestiert haben, sondern die mit Gewalt ihre Vorstellung durchsetzen wollten. Und die hießen relativ schnell Bader-Meinhof-Gruppe. Was im Grunde ein bisschen schräg ist, weil Andreas Bader war natürlich von Anfang an dabei. Ulrike Meinhof kam ein bisschen später dazu. Aber die wichtigen Leute waren Andreas Bader und Gudrun Enslin. Gudrun Enslin war die Freundin von Baader, die beiden waren ein Paar. Und sie war die Tochter eines Pfarrers aus Süddeutschland. Und die beiden waren so im Grunde der Kern der RAF. Und da kamen später noch einige andere Namen dazu.
Das ist die erste Generation. Man spricht immer von drei Generationen der RAF. Kannst du das zeitlich und vielleicht auch an Personen so ein bisschen festmachen?
Ja, also die gerade genannten waren die ersten. Dazu gehörte noch Holger Mainz und Jan-Karl Raspe. Und dann kamen Leute wie Christian Klar, Willi-Peter Stoll. Das ist auch zum Teil nicht zeitlich nicht so ganz klar einzugrenzen. Weil die Gesichter hat man gar nicht mehr so signifikant wahrgenommen. Also die Köpfe der ersten Generation, vor allen Dingen Baader, Meinhof und Enslin, die kannte damals in Deutschland wirklich jeder. Und die, die danach kamen, du hast das mal so schön, wir haben ja mal im Vorfeld darüber gesprochen, du hast so schön gesagt, die wurden immer unsichtbarer.
Und das letztlich professioneller, also kriminell professioneller.
Ja,
ne?
Also ja, ist auch so. Wir kommen auch gleich noch auf die Optik. Und ich weiß, es gab damals, tauchte mal ein Foto von Christian Klar auf. Da hatte der einen Maßanzug an, ein weißes Hemd mit Krawatte und trug einen Aktenkoffer. Und da waren wir alle bass erstaunt und haben gesagt, ey, das soll ein Terrorist sein, der wäre nirgendwo aufgefahren. Ist er auch nicht.
Ist es so, also das war mein Eindruck im Nachhinein, dass immer, wenn eine Generation quasi verhaftet worden ist, viele von denen sind ja auch gestorben, dass dann so eine neue Generation sich quasi aus dieser Gemengelage oder diesem Loch dann irgendwie gegründet hat?
Ja, ist so. Weil es gab einen Sympathisantenstamm, also einen harten Kern. Mhm. Und daraus haben die sich dann immer wieder rekrutiert. Ich bin zum Beispiel der festen Überzeugung, dass viele aus der dritten Generation, die von der ersten natürlich überhaupt nicht mehr kannten, weil die waren zum Teil auch da schon tot.
Ja, zum Teil glaube ich auch die zweite nicht, ne?
Also ja,
tatsächlich, richtig. Da sind dann so Verhaftungsszenen und dann entsteht eine Lücke und neue Leute, die vorher Sympathisanten waren oder
sich die regelrecht nachgerückt sind.
Ja, ist so. Genau. Insofern passt das Bild der Generation nicht ganz, weil die nicht verwandt sind. Aber ansonsten ist das so. Was hat das mit der Stimmung gemacht? Weil auch das ist etwas, ne? Also ich sag ja, bei mir ist es so, dass ich als Kind noch ins Postamt gegangen bin, da hing so ein Fahndungsplakat. Das war's aber mehr oder weniger. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Stimmung damals in Deutschland war.
Also es war, wir sprechen hier vor allen Dingen über die 70er Jahre. Da hat es ja eine ganze Reihe von Mordanschlägen gegeben, bei denen Dutzende von Menschen umgekommen sind, also erschossen worden sind. Es gab damals einen Film, unter anderem von Schlöndorff und Fassbender, der hieß Deutschland im Herbst. Die haben mit einigen anderen Regisseuren, haben sie so Filmsequenzen aneinander gereiht. Und dieses Deutschland im Herbst wurde zu einem Überbegriff für die Stimmung damals im Land. Die Leute haben die Baader-Meinhof-Gruppe oder die RAF, nennen wir es mal, Rote Armee-Fraktion, dieser Stern, dem Heckler und Koch Maschinengewehr drin als Symbol, die haben die als, ich sag mal, wie eine Mafia-Organisation, als Verbrecher wahrgenommen. Mhm. Nicht als politisch ambitionierte Leute, sondern die haben die wirklich wahrgenommen als Mörder. Weil es war einfach gefährlich, wo die aufgetreten sind, wo die zugeschlagen haben, hat es immer Tote gegeben. Und was man nicht vergessen darf, genannt werden immer die Prominenten, aber es sind Dutzende von Polizisten einfach so erschossen worden von denen. Das hat die überhaupt nicht interessiert. Die waren als zufällig, als Personenschützer waren die dabei und die wurden einfach umgelegt. Entweder mit ihren zu schützenden Leuten oder die hat man halt, wie Hans-Martin Strahl, hat man entführt und hat keinerlei Rücksicht genommen. Und so hat die Bevölkerung die empfunden. Und es gab wirklich ein Klima der Angst. Vor allen Dingen, wenn die Polizeikontrollen irgendwo waren.
Ja, das wäre jetzt genau mein Gedanke gewesen, ne? Wenn du als Polizist tatsächlich da im Einsatz bist und immer Gefahr läufst, dass du bei einer Kontrolle, ne, plötzlich jemanden da hast, der dann das Feuer eröffnet. Was hat das mit den Polizisten gemacht in der Zeit?
Also ich zitiere jetzt nochmal den Soko-Beamten, den ich eben erwähnt habe, mit dem ich also ein paar Mal geredet habe in den letzten Tagen. Der ist ein paar Jahre älter als ich. Der war damals in den 70er Jahren, war das ein junger Polizist. Und der war oft bei diesen Kontrollen dabei. Und der sagt, wir hatten einfach nur Angst. Wir wussten ja, dass wenn wir hier einen kontrollieren, der zu dieser Truppe gehört, die schießen. Und man hat nachher auch festgestellt, dass die in ihren Fluchtfahrzeugen hatten die sich in der Fahrertür eine Vorrichtung eingebaut, dass man, wenn man die Tür öffnete, wenn man kontrolliert wurde, konnte man durch im Öffnen der Tür sofort schießen. Da war ein Gewehr, ein Schnellfeuergewehr, eine Maschinenpistole, so befestigt, dass man mit einem Griff sofort das Feuer öffnen konnte. Und das wussten diese Polizisten. Das waren ganz junge Leute. Die waren zwischen 25 und Anfang 30. Und der sagte, wir hatten nur Angst. Und auch nochmal ganz wichtig, das war ihm auch wichtig, mir zu erzählen. Der sagt, nur der guten Ausbildung der damaligen jungen Polizei ist zu verdanken, dass nicht viel mehr Unschuldige ums Leben gekommen sind. Er sagt, wir waren ja darauf gedrillt, wirklich es im allerletzten Augenblick zu schießen, unser eigenes Leben zu gefährden, um nicht Unschuldige zu erschießen. Und er sagt, in den USA wäre das völlig anders abgelaufen. Meint er, ich zitiere ihn jetzt.
Nun bist du hast es am Anfang auch erwähnt, junger Student damals gewesen. Ja. Wie hast du das an der Uni erlebt? Das stelle ich mir jetzt wieder als ein Umfeld vor, in dem das sicherlich verschieden gesehen wird.
Also ich habe in Köln studiert und Köln war damals, man glaubt es kaum, eine stramm linke Uni. Es gab da zwar einen RCDS, der wurde, also Ring christlich-demokratischer Studenten, der wurde von den anderen aber eigentlich eher nur geduldet. Die sahen auch ganz anders aus. Die trugen damals schon Anzug und Krawatte und der ganze Rest sah anders aus. Es gab da also verschiedene linke Gruppen. Es gab einen MSB Spartakus mit K geschrieben, einen MSB Spartakus mit C geschrieben. Es gab
die Judäische Volksfront und die Volksfront Judäas.
Ja, so mit. Die waren übrigens, die hassten sich untereinander.
Wie
die
natürlich, das ist banal.
Also ich hab da bin da mal in so eine Auseinandersetzung reingeraten, werde ich nie vergessen. Da habe ich gedacht, ey, wo bist du hier gelandet?
Da war. Hast du denn C oder K?
Bitte?
Hast du denn C oder K, Spartakus?
Natürlich weder noch. Ich habe keiner dieser Gruppen angehört. Und ich war auch nicht in der Studentenverbindung. Das war damals sehr verpönt. Also das ging gar nicht.
Wir haben jetzt vorhin von Gerd Korinthenberg gehört, der ist sehr oft kontrolliert worden. Wie ist das bei dir gewesen? Also sahst du auch aus wie ein typischer Student,
ja,
der
viel kontrolliert so wurde? Also, ich ahne, was die Leute gerade sehen. Ich hatte lange Haare, einen Bart, trug Parka, fuhr eine weiße Ente. Ich war ganz klar RAF.
Okay.
Und dann stand so ein junger Polizist, der genauso alt war wie ich. Ich war, weiß ich nicht mehr, 25, 27. Ich klappte das Fenster meiner Ente hoch und dann steht er mit der MP. Ich sehe, wie der vor Angst zittert. Und ich auch. Na, also das war wirklich furchtbar.
Ja. Was musste man dann machen? Also einen Personalausweis zeigen? Und
ja, klar. Die haben dann, also dann warst du ganz vorsichtig und hast natürlich gesagt, wer du bist. Und dann haben die dir gesagt, was du tust. Dann haben die das Kennzeichen wahrscheinlich kontrolliert oder so, keine Ahnung. Dann hast du, wenn du einen Ausweis mit hast, hast du denen gezeigt und wie du siehst, bin ich da durchgekommen. Aber das war eine furchtbare Situation.
Jetzt habe ich das von mir so prägende Erlebnis der Fahndungsplakate beschrieben. Haben die wirklich so eine große Rolle gespielt? Wie war der Umgang damit oder welche Bedeutung hatten die?
Ja, die hingen überall. Also damals gab es ja noch richtige Postämter und alle möglichen Behörden. Und du sahst überall dieses Plakat, die waren wie so ein eigenes Label. Du sahst immer ein Dutzend oder noch mehr Gesichter, die, wo ich damals immer dachte, die sehen ja alle furchtbar aus. Also die waren nicht vorteilhaft, nicht abgelichtet worden. Und immer wenn einer erwischt oder erschossen war, machte man ein Kreuz dadurch. Und das hat man dann so wahrgenommen nach dem Motto, ach guck, einer weniger oder eine weniger.
Das heißt, der Postbeamte kam hinterm Schalter vor, hat einmal so ein Kreuzchen gemacht und dann...
Ja, wahrscheinlich, mit dem Edding, ich weiß es nicht. Ich habe halt nur gesehen, dass die sich veränderten, diese Plakate. Ne? Also es war auch Teil der Botschaft, dass man sagt, ja, jetzt haben wir wieder einen gefasst.
Ja. Wie war das in den Nachrichten, also sowohl im Fernsehen als auch in den Zeitungen, wie prägend war das da? Weil auch das wieder, ne? In meiner Zeit gab es noch Anschläge, Herrhausen ist ein Beispiel, natürlich auch der Fall, über den wir heute sprechen, Rohwedder, aber das war dann mal punktuell in den Nachrichten. Ist das früher so ein Dauerthema gewesen?
Ja, es ist ja wirklich so, gerade das Jahr 77, da ist Buback erschossen worden, da ist Ponto erschossen, also Buback war Generalbundesanwalt, Jürgen Ponto war Chefbankier bei der Commerzbank, da ist entführt worden Hans-Martin Schleyer. Den hat man wirklich, der war weg erstmal. Seine Begleittruppe war komplett tot. Übrigens, dieser Trupp ist gestoppt worden, dieser Fahrzeugkonvoi, mit einem Kinderwagen. Es kam eine Frau vom Bürgersteig und der Fahrer vorne hat gedacht, oh Gott, die hat uns nicht bemerkt, ist mit dem Kinderwagen auf die Straße, der hat gebremst, die dahinter auch. Und in dem Kinderwagen lag aber kein Kind, sondern Maschinenpistolen. Und dann haben die das Feuer eröffnet, haben die ganze Begleitmannschaft erschossen und Schleyer verschleppt. Danach passierte, einige werden sich erinnern, Sie kennen es aus dem Fernsehen, die Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut ab Mallorca und dann in Mogadischu durch diese Spezialeinheit GSG 9 sind die Geiseln befreit worden. Man wollte damit die Freilassung einiger Terroristen erzwingen. Das hat nicht funktioniert. Helmut Schmidt hat damals gesagt, auf keinen Fall. Daraufhin kam die Geiselbefreiung durch diese Spezialtruppe. Und danach haben sich mehrere Terroristen, unter anderem Andreas Bader und Gudrun Enslin, in Stuttgart-Stammheim das Leben genommen. So, das war alles in 77. Mhm. Kannst du dir vorstellen, wie das die Nachrichten, die Medien geprägt hat? Natürlich immer wieder 77. Wir reden ja über die Ursprünge der RAF. Fernsehen gab es, ein paar Programme, es gab Zeitungen. Aber alles das, was für uns heute normal ist, gab es nicht. Aber es hat das Leben, es hat die Nachrichtenlage extrem geprägt.
Wahrscheinlich umso mehr, ne? Weil du eben nicht so viele Medien hattest,
dass genau,
auch nicht so viele Dinge genau. auf dich einprasselten, ja. sondern dann sehr, sehr konzentriert. Was natürlich dieses Klima der Angst, das du beschrieben hast, wahrscheinlich im Zweifel noch verstärkt. Ja. Nur sind die entscheidenden Orte Berlin, wo die RAF entstanden ist, in den Protesten, die du genannt hast. Hamburg spielt eine große Rolle, Stuttgart wegen Stammheim, Köln.
Ja.
Wie ist es mit Düsseldorf? Gab es in Düsseldorf auch Beziehungspunkte?
Ja, klar. Es gab also es gab einen Touristen, der Willi-Peter Stoll. Und der ist auch in einem dieser besagten Jahre, ist der hier in Düsseldorf, wahrscheinlich hat er hier gelebt. Der ist auf der Oststraße in einem Restaurant gewesen, das hieß damals Shanghai. Und da haben ihn Zeugen erkannt, haben die Polizei gerufen. Also jemand hat angerufen und hat gesagt, ich habe den Willi-Peter Stoll da gesehen. Das heißt, man hat sofort nicht ganz normale Polizisten hingeschickt, sondern eine spezielle Eingreiftruppe, die ist dahin, ist rein, wollte den natürlich verhaften. Und als der hat das dann gesehen, da kommen Polizisten, dann hat der versucht, eine Waffe zu ziehen. Und dann hat ein Polizist, der war damals, ich sag mal, 26, 27 Jahre alt, also ein ganz, ganz junger Mann, der hat sofort seine Waffe gezogen und hat den mit einem Kopfschuss erschossen.
Kann man sagen, warum der hier in Düsseldorf gelebt hat, der Willi-Peter Stoll?
Man muss dazu sagen, grundsätzlich haben die RAF-Leute sehr gerne also in so mehrstöckigen Wohnhäusern gewohnt, weil das total unauffällig war. Da konntest du irgendwo wohnen, da kanntest du alle Nachbarn nicht und die kannten dich nicht. Und das war bei ihm genauso. Der hat in einer dieser Wohnungen hier in Düsseldorf am Stadtrand hat er gelebt und der ist überhaupt nicht aufgefallen. Und wenn den dieser Zeuge da nicht an dem Abend in Shanghai erkannt hätte, wäre der nie gefasst worden.
Ich habe über Willi-Peter Stoll gelesen, der ist bei der Schleierentführung ja dabei gewesen.
Ja.
Und ich habe mal gelesen, die Theorie, dass er dadurch sich psychologisch so verändert hat, dass ihn das so geschockt hat, was da passiert ist, sofern das noch möglich war, dass er diesen Vorfall, den wir dann an der Oststraße erlebt haben, mehr oder weniger in suizidaler Absicht begangen hat. Also, dass er tatsächlich sterben wollte, weil es ist ja schon seltsam, dass jemand, der auf jedem Fahndungsplakat drauf ist, sich in ein China-Restaurant an der Oststraße setzt und glaubt, nicht erkannt zu werden. Das ist ja eher unwahrscheinlich, dass er das herbeigeführt hat. Würdest du so eine Theorie teilen? Also ist das etwas, was du für glaubhaft hältst?
Ich habe das auch gehört. Ne? Da wurde darüber spekuliert, wieso hat er es den Leuten so leicht gemacht, wieso leichtsinnig. Dann haben einige gesagt, vielleicht wollte er gefasst werden oder erschossen werden. Das kann sein. Weißt du, ich habe erst vor ein paar Wochen, habe ich zufällig in meinen alten Unterlagen, habe ich diesen Spiegel hier gefunden, ne? Ich lese mal vor den Titel. Der ist aus dem Jahr 2017. Er zeigt den entführten Hans-Martin Schleyer. Und die Überschrift lautet, es ist scheiße, ein Mörder zu sein. Das war 40 Jahre nach dem Deutschen Herbst, ist das erschienen. Und es ist ein Interview mit dem ehemaligen RAF-Mann Peter-Jürgen Boog. Der hat lange in Haft gesessen und hat danach sich losgesagt von der RAF und hat darüber gesprochen, wie furchtbar sich die auch gefühlt haben. Ich meine, das bleibt ja keinem im Zeug stecken, wenn du Menschen erschießt. Insofern kann das mit Stoll, vielleicht war das so, vielleicht war der echt fertig. Es wurde später dann so in hiesigen Studentenkreisen wurde diese Kneipe Willi-Peter Stoll Gedächtnisstuben genannt. Das war der schräge Humor der Studenten hier an der Uni. Aber das ist die Leute aus der Zeit, die damals in Düsseldorf lebten, die können dir heute noch zeigen, welches Lokal das war.
Ja.
Ich kenne es auch.
Okay.
Heißt heute anders.
Nun gibt es noch einen weiteren Berührungspunkt von RAF und Düsseldorf und das ist, sind die großen Razzien auf der Kiefernstraße. Wir haben dazu unseren zweiten Gast oder unsere zweite Zeugin eingeladen hier in unsere kleine Ermittlerstube und freuen uns sehr, dass unsere Kollegin Anke Kronemeyer bei uns ist, die damals für die Westdeutsche Zeitung gearbeitet hat. Liebe Anke, herzlich willkommen. Wir hatten versucht, meinen Stuhl bis da zu bewegen, aber es dauert eine grobe Viertelstunde, bis ich dahin gerollt bin. Deswegen würde ich das auf diese gesunde Distanz.
Mit Abstand ist am besten.
Genau. Ich habe es gerade schon gesagt, Anke, es gab 86 eine erste große Razzia. 800 Polizisten rund um die Kiefernstraße kann man sich, also heute ich mir persönlich kaum noch vorstellen. Ende 87 dann einen großen SEK-Einsatz, wo du gerade bei der WZ angefangen hast.
Genau. Also 86 muss man nochmal einordnen, wenn man wirklich recherchiert. Du wirst kirre über all diese Zusammenhänge. Also 86 war ein RAF-Anschlag auf Gerold von Braunmühl in Bonn. Das war ein Diplomat im Auswärtigen Amt, der wirklich hinterrücks erschossen worden ist. Und dann haben sie halt rausgekriegt, dass Verdächtige an der Kiefernstraße wohnen. Da ging es um Luitgard Hornstein, Christian Kluth und Eva-Sibylle Haule-Frimpock. Die ist ja wirklich auch berühmt.
Jetzt ist genau.
Genau. Das war Oktober 86. Da sind die mit 800 Mann hin, haben die drei, haben was gesucht. Die waren schon verhaftet in Rüsselsheim in diesem Eiscafé, diese legendäre Schlachtzeile, und haben halt Beweise gesucht. Dann, Oktober, November 87, ich hatte gerade bei der WZ angefangen, war der nächste Einsatz an der Kiefernstraße. Da ging es um Andrea Sievering und Erik Praus. Die Namen kennen wir nicht mehr. Die waren eben auch unter Verdacht, Mitglieder in einer terroristischen Vereinigung zu sein. Und sie wohnten auch an der Kiefernstraße und wurden eben kurzzeitig festgenommen. Und ich saß da in der Redaktion, war noch relativ frisch und denke, Kiefernstraße besetzt, Razzia, ja, so. Also sagt die Polizei dir bei dem Rundruf im Spätdienst. Und dann kriegst du eine Telefon, eine Festnetznummer, Handy gab's ja noch nicht, eine Festnetznummer vom Generalbundesanwalt.
Ich weiß kann man da abends anrufen?
Den kann man abends anrufen. Der ging um 21.10 Uhr ans Telefon, ich sage Grönemeyer Westdeutsche Zeitung, und dann erzählt er einem alles und dann schreibt man das auf und dann steht es am nächsten Tag in der Zeitung. Also eigentlich relativ einfach. Also eigentlich ganz einfach, genau. Aber es war schon spektakulär.
Vielleicht müssen wir dann einmal die Kiefernstraße erklären. Also die Kiefernstraße hat heute jeder vor Augen, das ist ja hier auch um die Ecke von dem Ort, an dem wir diesen Podcast aufnehmen. Heute sind das überwiegend schön bemalte Häuser und das ist so ein bisschen Restromantik einer früheren Zeit. Aber wie war die Kiefernstraße damals in dieser Mitte 80er, als diese Razzien stattgefunden haben?
Ja, genau. Also da hat eine bunte Mischung gelebt. Punks, Arbeiter, Intellektuelle, Studenten, Familien. So, die haben da fröhliche Urstände gefeiert. Die Häuser waren Werkswohnungen von Klöckner. Und die Stadt wollte ein neues Gewerbegebiet entwickeln und wollte die Häuser abreißen. Und dann sind die, unsere bunte Mischung, ist da 81 rein und hat gesagt, hier wird nichts abgerissen, wir besetzen jetzt mal eben die Häuser. Hamburger Hafenstraße, gleiches Modell. So, also sitzen die da in den Häusern und haben natürlich Angst gehabt, dass sie geräumt werden. Haben dann angefangen, Mitte der 80er Barrikaden aufzubauen und haben gesagt, ah, wir machen Straßenkampf und alles. Haben aber nicht damit gerechnet, dass die Stadt Düsseldorf und die Polizei eine Düsseldorfer Linie sich ausgedacht haben. Und dass die ganz weich waren und haben gesagt, wir liefern uns mit euch keine Straßenkämpfe, wir sind nicht euer Feind. Und haben das so befriedet. Ich meine, wir kennen ja oder kannten ja die handelnden Personen, auch Sozialdezernent und Polizeipräsident. Die haben gesagt, nee, machen wir nicht. Und es wurde nicht geräumt, weil es keine gerichtlichen Räumungstitel gab. Es gab keinen Rechtsbruch, das war denen ganz wichtig. Polizeipräsident war Hans Lisken, der war nun wirklich ein klarer Verfechter. Und dann ging es über 3 Jahre, ich glaube 88, dann haben sie alle Mietverträge unterschrieben, kamen in Anzug und Krawatte zum Sozialdezernat und alles war befriedet. Und die Düsseldorfer Linie hat sich durchgesetzt. Gleichwohl haben da Terroristen gewohnt.
Ich kann sagen, das kriege ich jetzt nicht mit der RAF zusammen. Das ist so ein bisschen, wenn du sagst, auf der einen Seite ist die Polizei da relativ weich, es klingt ein bisschen wie die Erfindung der rheinischen Lösung. Genau. Warum dann doch eine Verbindung zur RAF oder warum dann die Duldung, wenn da RAF-Leute sind?
Naja, also wenn du Terrorist bist, und du willst, so, wir kennen uns ja schon länger, ja. Genau. Und du suchst eine Wohnung. Gehst du dann zu, zu Haus und Grund und sagst, gib mir mal einen Mietvertrag. Ich bin, ich habe ein unregelmäßiges Einkommen, aber ich bräuchte mal einen Mietvertrag. Ja. Also, du suchst eine Wohnung, in die du einfach, wo du klopfst und sagst, ne, besetzte Häuser, Terroristen, herzlich willkommen, brauchen keine bürokratische Kontrolle auszuhalten. So, und an dieser Kiefernstraße wohnten, was ich gerade schon gesagt habe, Hornstein, Haule, Frimpock und Kluth, Rolf Hartung, auch relativ bekannt, 86 an 2 Bombenanschlägen beteiligt, hat auch an der Kiefernstraße gelebt, wurde auch dort festgenommen. Und dann noch ein Student, das habe ich recherchiert, Thomas Kilper, der sagte mir jetzt nichts, aber der hat da auch gewohnt und wurde wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Die ganz konservativen Medien haben natürlich gesagt, ein Terrornetz. Und also haben das im Landtag natürlich große Reden geschwungen und sind aber eben, wie gesagt, bei der Düsseldorfer Politik und der Polizei eben nicht, das hat nicht gefruchtet. Ne? Die sind da nicht jeden Tag mit 800 Polizisten rein.
Hans, hast du nicht mal RAF-Nest geschrieben?
Ja.
Ja, großartig. Schöne Formulierung. Stimmt. Aus der guten alten Zeit.
Wahrscheinlich gehörte ich zu diesen konservativen Wettern.
Das glaube ich nicht. Ja, da war noch Ludolf Schulte vor dir.
Aber Anke, du weißt doch, RAF-Nest passte besser in die Überschrift.
Ja, stimmt.
Das ist schon kurz. Das
geht auch schon mal einspaltig, genau.
Stimmt. Jetzt haben wir gesagt, genau, am Anfang war das eine Polizeinummer, nachher ist das SEK dahin gekommen. Das sind die Jungs mit den Sturmhauben.
Genau.
Wie läuft so ein SEK-Einsatz und warum haben die Sturmhauben auf?
Naja, also ein SEK-Einsatz läuft sehr schnell, sehr diszipliniert, sehr überrascht. Die Jungs klopfen nicht, die gehen rein.
Okay.
Immer noch.
Wenn mit so einem großen Ding klopfen, die
so. Genau. Ja. Und wenn der keine Sturmhaube auf hat und du gehst zum Edeka Paschmann hinterher und der Mann vom SEK steht neben dir am Kühlregal, dann sagst du, ach, guck mal, der vom SEK, den darfst du nicht erkennen. Das geht nicht.
Das heißt, da war die Gefährdungsstufe oder die Gefahrenlage einfach höher, dass man gesagt hat, okay, jetzt holt man diese spezial ausgebildeten Leute.
Ja, die fragen nicht.
Okay.
Also ich kann dazu sagen, ich habe einmal so einen Einsatz erlebt, seitdem habe ich beschlossen, sollte ich dann nochmal reingeraten, wenn ich mich auf den Boden legen, alle 4 vor mir strecken und mich nicht bewegen.
Ja, aber wirklich. Also ich habe viele, viele Interviews und Reportagen auch gemacht, für die Rheinische Post später. Und das ist eine Eliteeinheit, ganz einfach. Und die sind so durchtrainiert und so diszipliniert. Also ich habe großen Respekt. Weil die sich auch selbst in Gefahr begeben, natürlich, ne?
Jetzt haben wir gerade gesagt, ne, du bist gerade zur WZ gekommen und es passiert eine dieser großen Razzien. Das ist eine deiner ersten Nummern. Wie ist es mit dir beruflich weitergegangen und was war dann deine Geschichte?
Ich bin dann im Februar 91 zur Rheinischen Post gewechselt und zwei Monate später wurde Rohwedder erschossen. Ich habe das nicht persönlich genommen. So, aber der Terror ist natürlich,
ein Dauerbrenner.
Ja, und wir wissen ja alle, dass Düsseldorf eine hohe Kriminalität hat. Ich schreibe jetzt Weinbücher, da wird nicht so scharf geschossen.
Anke, wir danken dir ganz, ganz herzlich fürs Erklären. Hans, wir machen so langsam den Bogen. Anke hat es gerade schon gesagt, auch bei ihr spielt der Fall Rohwedder dann wieder eine Rolle. Wir wollen aber erst das Kapitel RAF noch zu Ende bringen. Wir haben die zweite Generation, die dritte Generation. Es gibt diesen Mord an Rohwedder. Es ist der letzte Mord der RAF. Was kam danach noch, also nach 1991?
Also das stimmt. Zwei Jahre vorher war Herrhausen, der deutsche Bankchef, mit seinem Auto in die Luft gesprengt worden. Schon damals gab es Riesendiskussionen über Sicherheitsmaßnahmen. Danach war erstmal eine Weile Ruhe. Und dann gab es plötzlich einen Sprengstoffanschlag auf die JVA Weiterstadt. Es gibt Leute, die sagen, das war die letzte große Aktion. Die war allerdings wirklich sehr groß. Die haben nämlich das Gebäude fast komplett in Schutt und Asche gelegt. Dann hörte man eine Weile gar nichts. Und dann zu unserer größten, wirklich grenzenlosen Überraschung, gab es 1998 ein Schreiben an die Nachrichtenagentur Reuters, in dem irgendwelche RAF-Leute sagen, das war's. Wir erklären hiermit, dass die RAF sich aufgelöst hat, Ziele sind nicht erreicht worden und Ende.
Ja. Das war's. Das heißt, wir haben 28 Jahre RAF erlebt mit insgesamt 33 Todesopfern. Du hast das gesagt, viele davon von Polizisten oder Begleitschutz, den es da gegeben hat. Und eben Detlef Carsten Rohwedder als letztes Mordopfer. Und tatsächlich bei dem Sprengstoffanschlag auf die JVA Weiterstadt ist nochmal ein Polizist getötet worden.
Ja, das ist korrekt.
Oder Mitarbeiter dieser JVA. Detlef Carsten Rohwedder ist auf verschiedene Weisen geehrt worden nach seinem Tod. Auf welche Weisen?
Er war natürlich eine Größe in Deutschland. Es hat einen Staatsakt gegeben, wo der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker gesprochen hat, NRW-Ministerpräsident Johannes Rau. Die kannten sich alle natürlich persönlich. Er ist beerdigt auf dem Nordfriedhof in Düsseldorf und in das Gebäude der Treuhand, wie du eben schon gesagt hast, Berliner Alexanderplatz, zog später das Bundesfinanzministerium ein. Das Bundesfinanzministerium in Berlin heißt heute nach Rohwedder. Und vor seinem früheren Haus, vor dem Haus in Niederkassel, ist in den Gehweg eine Gedenkplakette eingelassen worden. Und da wird auch nochmal daran erinnert, dass er da am 1. April 1991 erschossen worden ist. Die Plakette ist im Gehweg. Das hat auch einen gewissen Hintergrund. Sie ist nur im Gehweg, nicht am Haus.
Okay. Ich würde das Ganze mal versuchen zu bilanzieren. Also wir haben festgestellt, wenn man die politische Ideologie, so verquast sie gewesen sein mag, der RAF sich anguckt, passt Rohwedder ins Bild. Wenn man sich die Vorgehensweise anguckt, ist das ein Mord, der auch in diese Liste irgendwie passt. Trotzdem gibt es umgekehrt auch ganz viele Zweifel daran. Ne? Du hast vorhin schon gesagt, es gibt diese größeren Lücken zwischen den einzelnen Taten. Wie ist deine persönliche Bilanz? Ist das, über das wir heute Abend gesprochen haben, ist das der letzte Mord der RAF?
Also es gab ja Spuren am Tatort. Man hat damals, das haben wir ganz am Anfang haben wir das erwähnt, hat man ja ein Handtuch gefunden am Tatort. Ist natürlich schon mal ungewöhnlich, wenn du, also bei sowas, also waren die Zigarettenstummeln, die Patronenhülsen und ein Handtuch. Das Handtuch hatte man damals natürlich untersucht und hat da an diesem Handtuch ein Barthaar gefunden. Und erst viele Jahre später hat man durch DNA-Analysen hat man festgestellt, dass dieses Barthaar zu einem Mann gehörte, der Wolfgang Rahms hieß und von dem wusste man, dass er zur RAF gehört hatte. Ja. Also insofern wusste man, es gibt eine Verbindung zur RAF, aber es hat sich nie bestätigen lassen, dass dieser Wolfgang Rahms erstens wirklich am Tatort war. Es kann ja sein, dass einer seiner Kumpels sich bei ihm ein Handtuch geliehen hat und hat es mitgenommen. Punkt eins. Und Punkt zwei, daher wusste man damals nicht und man weiß bis heute nicht, wer geschossen hat.
Es gibt auch noch die Theorie, dass die Stasi etwas damit zu tun hat oder sagen wir Menschen aus der ehemaligen DDR. Weil wir haben die Treuhandgeschichte erzählt, also auch das ist ein Motiv, das man ja nachvollziehen könnte, dass Menschen, deren Vermögen da eingezogen worden ist oder ähnliches, einen Racheakt oder vielleicht auch einen Vertuschungsakt vorgenommen haben. Und es gibt ja eine Verbindung zwischen DDR und RAF. Was hältst du von der Theorie? Also ist das ein Teil einer möglichen Erklärung?
Das ist untersucht worden damals. Ich weiß von diesem eben erwähnten schon Kripo-Beamten, dass man diese Spur konkret untersucht hat, auch bis nach Berlin. Dort hat es aber wohl Signale gegeben aus politischer Richtung, dass man das für extrem unwahrscheinlich hält. es hätte durchaus Sinn machen können, man muss sich immer überlegen. Rohwedder wurde von einigen Menschen verantwortlich dafür gemacht, dass viele Wirtschaftsbetriebe in der DDR verschwanden, platt gemacht wurden. Da haben zigtausend Menschen ihren Job verloren. Da gab es natürlich eine Menge Wut und es mag durchaus sein, dass einige Stasi-Leute, die ja nicht von jetzt auf gleich vom Erdboden verschwunden waren, die entsprechend ausgebildet waren, die vielleicht Zugang zu Waffen hatten, dass die zumindest daran beteiligt waren. Das ist untersucht worden, die Spekulation gab es, aber es hat nie konkrete Hinweise darauf gegeben. Man muss allerdings dazu sagen, Jahre später, vielleicht werden sich einige noch erinnern, hat man im Westen mit großem Erstaunen erfahren, dass etliche RAF-Leute zu ihrer aktiven Zeit die DDR als Rückzugsort benutzt haben. Die sind da aufgenommen worden, man hat sie untergebracht. Sie waren nach allem, was ich erfahren habe, im Nachhinein nicht gerade wohlgelittene Gäste. Aber nach dem Sprichwort, der Feind meines Feindes ist mein Freund, hat man sie unterstützt. Und einige von denen sind auch über den Berliner Flughafen Schönefeld damals in den Nahen Osten geflogen und da in Lagern der PLO, also dieser radikalen palästinensischen Befreiungsorganisation, an Waffen ausgebildet worden. Die hat man da auch auf Satellitenfotos, später hat man die identifiziert.
Dann macht das für mich tatsächlich Sinn, ne? Also zumindest in der Logik von Stasi oder DDR zu sagen, wenn die das System meines Feindes, des Klassenfeindes irgendwie unterwandern, dann hilft es mir und meiner Ideologie natürlich, wenn ich denen helfe. Ne? Das ist ja etwas. Und wenn so Verbindungen, die werden ja nicht 1990 oder 1991 sofort abgerissen sein. Das heißt, zumindest was das Beschaffen einer Waffe angeht oder ähnliches, kann das auch etwas sein, was da ist.
Das ist durchaus möglich. Also das ist ja auch eine gewisse Logik drin. Aber es ist nie bewiesen worden.
Ja. Das heißt, wir beenden unseren Fall und unsere Ermittlungen mit einem etwas unbefriedigenden Ergebnis. Man könnte fast sagen, es ist so eine Art Cold Case. Ne?
Also ja,
ist auch so. Wir müssen jetzt gleich deine Aktendeckel schließen und werden keine Verhaftung haben. Wir werden nur mit einer sehr wahrscheinlichen Theorie eben um die Ecke kommen können. Und diese wahrscheinliche Theorie lautet, du hast es gesagt, Wolfgang Grams, dessen Haar am Tatort gefunden ist, ist der wahrscheinlichste Täter.
Ja.
Das alles hilft aber den Ermittlern am Ende eben nicht, weil Wolfgang Grams 1993 schon in einen anderen Vorfall verwickelt war.
Am 27. Juni 1993 will die GSG 9 zwei Mitglieder der RAF in Bad Klein, einem Kurort in Mecklenburg-Vorpommern, festnehmen. Bei Birgit Hogefeld gelingt dies tatsächlich. Wolfgang Grams flüchtet auf einen Bahnsteig und schießt dabei hinter sich. Er tötet einen Beamten und verletzt einen weiteren schwer. Er selbst wird 5-mal getroffen und stürzt schwer verwundet auf die Gleise. Dann fällt ein weiterer Schuss und Wolfgang Grams ist tot. Thank you.